Sprache ist ein Minenfeld voller Missverständnisse. Und auch heute soll es darum gehen, dass viele Dinge gar nicht so heißen, wie sie eigentlich heißen müssten, damit das stimmen würde, was die Worte über sie aussagen. Nach dieser etwas kryptischen Einleitung,
findest du?
Bei der Maria wie immer ein kleines Nickerchen gemacht hat, begrüße ich euch herzlich, liebe Zuhörer, zur gefühlt 27. Harry Potter Folge diese Woche, hier bei WIMAF.
Wir leben in diesem Universum jetzt.
Wiedersehen macht Freude, hat nämlich den großen Harry Potter Monat ausgerufen und ich will nicht sagen, dass wir uns da etwas übernommen haben oder so, aber wir haben uns da vielleicht etwas übernommen, aber es ist egal, wir ziehen das jetzt durch.
Wir hatten gestern Abend einen kleinen Nervenzusammenbruch deswegen.
Ja, und irgendwie dann jetzt und überhaupt. Aber ist egal, wir machen das jetzt. Wir freuen uns extrem, also erstmal freue ich mich extrem, denn ihr wisst, ein einsamer Cowboy ist nur so gut, wenn ich jetzt sagen würde, wie sein Pferd, dann wäre das jetzt irgendwie, wird das irgendwie komisch rüberkommen.
Alles ist hier gerade komisch.
Jetzt kann es einfach, so.
jetzt kann es nicht mehr passieren.
Dann wäre ich auch gar nicht mehr einsam, das wird irgendwie gar keinen Sinn machen.
Man kann auch mit einem Pferd sehr einsam sein.
auf alten Pferden lernt man gut reiten, aber das müsstest du ja eigentlich sagen.
Nee, ich sag, auf alten Schiffen lernt man segeln.
Das ist original das einzige Sprichwort, was ich jemals korrekt von dir erlebt habe.
Oh, wow. Aber es heißt doch, auf alten Pferden lernt man gut reiten.
Auf alten Pferden?
Pferden.
Nee, auf alten Schiffen lernt man segeln. So kenne ich es.
Korrekt.
Okay, wenn Frieda sagt korrekt, dann ist es natürlich korrekt.
Das stimmt übrigens. Wenn Frieda sagt, das ist korrekt, dann ist es wirklich korrekt. Frieda weiß echt immer viel mehr
Sachen. Aber das ist doch so latent sexuell konnotiert, deswegen macht ja das mit den Pferden viel mehr Sinn.
Es ist halt krass offensichtlich sexuell konnotiert. Ja. Also da ist gar nichts latent.
Aber bei Pferden muss man ja auch reiten, deswegen macht das dann mehr Sinn.
Ja. Nils?
Maria. Auf jeden Fall wollte ich ja darauf hinaus, dass
wir einen Kinderfilm besprechen.
Der aber gar nicht mehr so kindlich ist ab diesem Teil. Dass ich einsam zu nichts in der Lage wäre von dem, was hier passiert und dass ich vor allem unglücklich und zusammengekauert, wie so ein, eigentlich wäre mein Leben ein stetiges Dementorentreffen, wenn diese Frau nicht hier wäre. Sie ist der Sonnenschein in Person, wenn auch nur mein Sonnenschein, aber ist ja umso schöner.
Ja, wollte gerade sagen.
Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
ja, Maria.
Nils.
Diese Dementoren-Sache, da wird drüber zu sprechen sein, die tauchen ja in dem Teil das erste Mal auf. Und wir haben uns heute Verstärkung geholt von einer Frau, die auch schon dabei war, als wir den ersten Teil besprochen haben. Umso schöner ist es, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, auch dieses Mal wieder dabei zu sein, weil wir ja vor allem auch nicht nur thematisch, sondern auch so stimmungstechnisch jetzt einen sehr, sehr großen Sprung machen vom ersten zum jetzt zu besprechenden dritten Teil der Harry Potter Saga. Deswegen herzlich willkommen. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, sie ist eine Legende. Herzlich willkommen, Frieda.
Das bin ich. Ja, ich wollte das natürlich überzeugter sagen, aber die Anmoderation hat mich so kurz irritiert.
Natürlich bist du eine Legende. Du bist
vor allen Dingen, wir haben nicht nur den ersten Harry Potter Teil mit ihr geguckt, sondern, also besprochen so, sondern sie ist auch dabei gewesen, als ich meine allererste Podcast-Folge der Welt gemacht habe, weil sie die initiiert hat.
Also ohne dich, Frieda, gäbe es das hier alles gar nicht.
Frieda hat mich damals dazu überredet, diese Podcast-Sache anzufangen. Also ohne sie.
Wow.
Ja.
So eine Jesusartige Funktion.
Ja, ich fühle mich auch gerade irgendwie so einen halben Meter höher sitzend.
Tust du auch.
Ja, eben. Ja. Weißt du auch, weil wir dir den hohen Stuhl gegeben haben. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wir sprechen heute über Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und da möchte ich direkt reingrätschen und sagen,
in dich selber
eigentlich
oder was?
In mich selber, ja, in die Macher dieses Films und in die Benenner dieses Films, der ja eigentlich auch J.K. Rowling ist. Denn eigentlich, streng genommen, wenn wir hier mal ganz ehrlich sind, müsste dieser Film ja Harry Potter und der Geflohene aus Azkaban heißen.
Ja. So. Aber so, wie wir auch beim Aussprechen dieses Titels schon gemerkt haben, ist es halt der blödere Name.
Ja, aber toll, ist der blödere Name. Dann, ich würde es auch viel lieber die geilen Riesenhammer okay. nennen, aber es hätte halt auch nichts mit dem
Harry Potter zu tun. Und die geilen Riesenhammer ist ja so ein Hidden Track von dem Lied.
Wird sich auch besser anhören, aber hat halt nichts mit der Handlung zu tun, denn das ist ja das, worauf ich hinaus wollte an dieser Stelle.
Schon mal vorweg, es gab eine interessante Regisseurwahl.
Ja.
Okay.
Du hast das jetzt so angekündigt, als würdest du da jetzt mehr drüber reden wollen.
Nee, ich habe das so angekündigt, um dir diese Brücke zu bauen.
Das ist ja, ich weiß nicht, ich will den Vornamen verwechseln. Ich glaube, Alfonso ist es. Ja. Alfonso Cuarón, der viele sehr bekannte, sehr tolle Filme gemacht hat. Pan's Labyrinth zum Beispiel, ein sehr verstörender Film. Children of Man hat er gemacht mit Clive Owen.
Der arbeitet ja auch immer viel mit Benicio del Toro zusammen, ne? Weil ist nicht Pan's Labyrinth von dem? Nicht also, Benicio del Toro, hier Guillermo
del Toro. Achso, Pan's Labyrinth ist Guillermo del Toro, genau, aber zusammen mit Alfonso Cuarón.
Ist es so? Die machen den zusammen?
Ich weiß gar nicht, ob sie die Regie geteilt haben oder ob sie nur das Buch geteilt haben oder so. Irgendwie haben sie zusammen dann gearbeitet.
Weil der hat ihn nämlich auch überredet, Harry Potter zu machen. Also zuzusagen.
Ja, es gibt ja so eine mexikanische Regie-Community, die relativ überschaubar ist in Hollywood und deswegen wahrscheinlich auch sehr eng zusammenarbeitet. Und da gehören die beiden auf jeden Fall dazu. Da gehört, soweit ich weiß, auch noch Robert Rodriguez so ein bisschen mit dazu, obwohl der ja etwas länger schon in Hollywood aktiv ist als die.
Aber der wäre auch vielleicht wirklich nicht so richtig, zumindest noch nicht für den dritten Teil geeignet gewesen.
Das stimmt. Aber Cuarón hat zu dem Zeitpunkt, als er Harry Potter gemacht hat, eigentlich am meisten Aufsehen erregt mit seinem Film Y Tu Mama Tambien, ein mexikanischer Film, in der unter anderem Gabriel Gael, wie heißt er immer, diesen mexikanischen Schauspieler zu größerem Ruhm verholfen hat. Gabriel Gael.
Garcia?
Gael oder irgendwie so.
Ach, der, jetzt weiß ich, ob ihr meint.
Der hat da seine erste, eine Gesundheit?
Gesundheit.
Mach weiter. Eine seiner ersten großen Hauptrollen gehabt. Und
hatte schon einen Grund, warum wir gewartet
Maria
haben.
Hat ein bisschen Niesanfälle.
Ja, ich habe das heute schon den ganzen Tag, weil ich habe eine kleine Verletzung im Inneren meiner Nase und die reizt den ganzen Tag und deswegen muss ich den ganzen Tag niesen schon.
Und Y Tu Mama Tambien war auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Film, habe ich damals sogar im Kino gesehen. Eine Coming-of-Age-Story über zwei beste Freunde. Ein bisschen Roadmovie-mäßig, die so rumziehen und dann eine ältere Frau kennenlernen, die dann erst mit dem einen anfängt, dann mit dem anderen was anfängt und am Ende denkt man, warum diese Exklusivität zu dritt geht's ja irgendwie auch. Und aber über diese Dreier-Situation kommt dann natürlich wieder der alte Affe Eifersucht ins Spiel und diese Jungsfreundschaft, diese unzertrennliche Jungsfreundschaft zerbricht nahezu daran. Das ist sehr, sehr schön erzählt. Das ist ein sehr toller Film. Maria schläft gerade ein. Das ist ein sehr toller Jugendfilm auch, finde ich. Und ich möchte eigentlich gerne mal wieder sehen, weil ich weiß, dass der mich damals wahnsinnig beeindruckt hat.
Aber jetzt gleich
hat, als ich aus dem
oder
Kino
können
kam.
Wir erstmal noch über
aber
Harry Potter reden.
Interessant ist auf jeden Fall, dass.
Aber ich habe das Gefühl jetzt, dass ich ihn gerade gesehen habe.
Interessant ist auf jeden Fall, das hattest du mir auch erzählt, dass Jackie Rowling aufgrund dieses Films Cuarón für eine gute Wahl oder für die perfekte Wahl für den dritten Teil der Harry Potter-Reihe.
Sie hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass er Teenager sehr gut versteht.
Genau.
Deren Nöte und Emotionen.
Genau, und das kann man sehr gut verstehen, wenn man Y Tu Mama Tambien gesehen hat. Vor allem ist es aber auch deswegen interessant, weil die ersten beiden Teile von Chris Columbus directed waren, der eine sehr klare Vision hatte, eine sehr cleane Märchen-Idee von Harry Potter im Grunde genommen, die sehr bunt war, sehr schön, aber auch sehr, sehr, sehr klassisch. Und plötzlich mit dem dritten Teil, wenn man den so sieht, ändert sich die Tonalität extrem. Ja. Und auch vieles andere. Also zum Beispiel ist das meines Erachtens auch der erste Harry Potter, in dem die Straßenklamotten tragen, in dem man die mit einem Hoodie sieht oder mit so einer Sweatshirt-Jacke oder so einer Jeans oder so. Das war in den beiden Teilen davor irgendwie nicht so richtig zu sehen. Und der Humor ist auch so ein bisschen erwachsener geworden. Also es gibt so mehr, diese Zauberei, die Möglichkeiten der Zauberei werden auch viel mehr dafür genutzt, offensichtliche Absurditäten aufzudecken, als so wie in den beiden ersten Teilen, wo das einfach immer zu 100% angenommen wurde, wird hier viel mehr damit gespielt ab dem dritten Teil, dass man da auch mal sich irgendwie so ein bisschen drüber lustig macht. Soll ich aufhören zu reden, Maria? Du guckst dich gerade so böse an.
Ich bin einfach nur so gespannt, wann das ein Gespräch wird.
Nee, du hast ja voll recht. Also der Film nimmt, finde ich, das erste Mal auch die Kinder ernst. Also Kinder, die sie dann schon nicht mehr, also schon eher Teenager. Also tatsächlich auch als also ernsthafte, ernstzunehmende Personen, die Probleme haben, die sich entwickeln, die Meinungen haben, die auch nicht immer einfach nur nett und schön sind. Macht das Sinn? Also es gibt schon so ein paar Momente, wo ich auch einfach bei Harry dachte so, wow, okay, das macht er mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Das ist sehr stark, also eine sehr starke Emotion und eine sehr starke Haltung, die er da hat, die einfach nicht mehr Zauber-Märchenfilm ist.
Nee, jetzt traust du dich jetzt gar nichts mehr zu sagen.
Doch. Ich fand es interessant, dass alle beim Friseur waren. Und allen hat es gut getan, außer Malfoy. Der sieht jetzt aus wie aus NSYNC.
Stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass der vorher mit den zurückgegelten Haaren, das war irgendwie die bessere Idee.
Total.
Ja. Weil es ist auch eine merkwürdige Kinderentwicklung, finde ich, dass als Elfjähriger sich die Haare zu gelen und aber als 15-Jähriger sagen, ey, lass jetzt mal los hier. So, jetzt lass ich mir mal so eine Topfrisur schneiden. Weil hier ist es ja umgekehrt.
Das stimmt.
Ich finde trotzdem aber die neue Frisur besser. Ich weiß nicht, machen wir jetzt eine Frisurenkritik, weil dann finde ich die neue Frisur von Malfoy irgendwie angemessener und passender. Ich fand halt diese zurückgegelten Haare sehr, sehr merkwürdig und sehr, also so nicht normal kindmäßig halt. Also es hat mir irgendwie den Typen noch weiter, noch unverständlicher gemacht. Also jetzt ist er halt einfach so ein Arschlochkind, was ein bisschen Nazi ist.
Aber ich fand, das hat besser zu seiner FDP-Haftigkeit gepasst.
Ja, stimmt. Jetzt ist er halt eher so in die noch rechtere Ecke abgerückt.
Ich fand immer, dass sie CSU sind. Apropos, bevor wir anfangen, den Film zu besprechen.
Maria?
Wir drei haben geguckt auf Pottermore, in welchem Haus wir sind.
Oh, da muss ich mal meinen Computer holen. Weiß ich gar nicht auswendig.
Nee?
Also das Haus weiß ich.
Ja.
Also aber mein Patronum-Tier weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht, weil Patronum-Tier? Ich das nicht gemacht habe. Dein Patronum-Tier.
Aber also das Wichtigste. Ich lass dich kurz.
Ich hole schnell meinen Computer, ihr fangt schon mal an.
Es tut mir total leid. Ich habe gerade so einen Niesanfall.
Wir schneiden das.
Nee, wir schneiden das nicht. Wir schneiden nur die andere Sache. Aber wir sind halt auch nur Menschen, liebe Hörer.
Also.
Was viele ja nicht wissen, bei VMAV schneide ich eigentlich so gut wie gar nichts. Auch weil ich sonst nicht schnell hochladen kann.
Was willst du denn jetzt schneiden?
Frieda findet, ich soll meinen Schnauben schneiden.
Nein, hier wird nichts geschnitten. Transparenz. Schnaubtransparenz.
Also wir erinnern uns ja vielleicht noch, in der ersten Folge habe ich Maria und Nils gefragt, ob sie eigentlich wissen, in welchem Haus sie sind.
Ja.
Und wie ich gesagt habe, ich bin in Ravenclaw. Also ich wurde Ravenclaw zugeordnet.
Ja.
Und Maria war sehr, sehr überzeugt, dass sie Slytherin ist.
Ich bin auch ein emotionaler Slytherin.
Aha. Und was sagt der sprechende Hut, zu welchem Haus du gehörst?
Der findet, dass ich Hufflepuff bin.
Ich finde aber auch, dass du Hufflepuff bist. Du bist für mich bist du Hufflepuff.
Aber was bedeutet denn Hufflepuff für dich?
Niedlich.
Ich glaube, dass ich undercover bei Hufflepuff bin. Und dass ich eigentlich Slytherin bin und einfach aber ausspioniere.
Okay.
Ja.
Und du bist schlauer als der sprechende Hut.
Ja, aber.
So ein Hut, ne?
Ja. Harry Potter hat zu ihm gesagt, nicht Slytherin. Und darauf sagte er, okay. Also.
Und Nils?
Ich bin Gryffindor.
Klar.
Finster? Jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen.
Wo soll ich denn sonst hin, deiner Meinung nach?
Du bist doch auch so ein alter Hufflepuff.
Du willst jetzt einfach nur, dass alle Hufflepuff sind, damit du nicht die einzige Hufflepuff bist. Dabei finden ist so
Neville,
viele Leute...
Neville ist auch Gryffindor, ne? Aber der wirkt so Hufflepuffig, ne?
Das stimmt.
Ja.
Den mag ich.
Aber hat nicht J.K. Rowling auch gesagt, dass sie, dass Hufflepuff eines ihrer liebsten Häuser ist?
Ja.
Oder ihr liebstes Haus ist sogar? Und so?
Dafür hat sie ihm aber erstaunlich wenig Spotlight geschenkt.
Allerdings.
Aber Maria, nichts ist falsch.
Das lasse ich so ein bisschen mysteriös, dieses Haus. Das ist einfach keiner.
Das ist mein Lieblingshaus.
Ja, und aber am Anfang, also das Einzige, was wir bis jetzt über Hufflepuff erfahren, ist, dass im ersten Teil irgendwer, glaube ich, zu Harry sagt, Hauptsache irgendwie, guck, dass nicht Hufflepuff ist, das sind nur Trottel oder so.
Das ist quasi, wurde gesagt, das war das Original.
Nee, irgendwie so in der Richtung. Und also, naja.
Maria, nichts ist falsch mit Hufflepuff.
Ich darf
sei stolz
nicht
auf
sein.
Dein Haus.
Nein.
Und was sind eure Patronen?
Patronen? Mein Patronus ist die Tonkinese Cat, was auch immer das für eine Cat ist.
Eine Katze.
Aber was ist denn Tonkinese?
Hast du mal gegoogelt?
Ne.
Und Maria?
Ich habe das nicht gemacht. Ach, du hast echt. Ich bin echt ein richtiger Hufflepuff, ne? Jetzt, wenn also du mir mal meinen Laptop von da oben gibst, dann mache ich das schnell. Das
ist eine Tonkanese.
Ist es nicht. Okay, gut. Ist es nicht auch. Ist es nicht auch irgendwas mit Sound oder so, was wir jetzt quasi hier mal live machen können? War das nicht irgendwas, man soll den Sound anmachen oder so?
Wenn ja, man soll den Kopfhörer aufsetzen. Ich glaube, das ist irgendwie. Ja, das habe ich nicht. Da gibt es nur so einen Soundeffekt, glaube ich.
Ja, ja, eben.
Also, mein Patronus ist ein Iltis.
Ein Iltis?
Ja, in der Definition wird darauf hingewiesen, es ist nicht ein Stinktier. Ja, aber es ist kann halt auch ein Stinktier sein.
Mir riecht noch Iltis.
Wo muss ich hin? Ach, hier bei Sorting?
Nein, wenn du dich.
Ja, ich muss mir das nur mal anders hin machen. So, hier steht nochmal Hufflepuff. Ja. Hufflepuff, about my house. Da war ja, warte mal, schnell. Loyal, patient, fair, hardworking und true.
Naja, siehst du? Was ist denn daran falsch?
Das trifft doch alles auf dich zu.
Ja. Da hat der sprechende Hut wohl recht.
Also ich muss jetzt meinen Patronus discovern.
Ja. Ich glaube, du musst so mit dem Finger.
Große Aufregung.
Was muss ich jetzt hier machen?
Keine Ahnung.
Okay.
Du hast auch, ich sehe ja nicht, was du lange machst.
Ich weiß nicht, war das nicht mit Drücken und Ziehen?
Discover your Patronus. Ich glaube, ich bin hier noch im Vorspann. Ach, Beginn. Okay, seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Relax. Think of your happiest memory. Okay, habe ich. Und jetzt? Jetzt fliegt hier ein Punkt durch einen Wald. Muss hier drauf?
Ja, du musst eins auswählen. Du musst dann immer einen Begriff auswählen. Maria hat sich gerade für den Dorn entschieden, natürlich. Weil sie möchte jetzt, glaube ich, so ein hardcore geiles Rock'n'Roll-Tier. Zwischen Bright und Shadow entscheidet sie sich jetzt für Shadow offensichtlich.
Ich habe keine Ahnung, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Oh, ich muss again choosen, weil ein Dementor mich hätte kriegen können. Smooth?
Genau, sie hat sich zwischen Rough und Smooth jetzt für Smooth entschieden.
Ich finde es übrigens nicht okay, dass ich für die einzelnen Sachen verurteilt werde, dass ich Thorn, ja, die will ja bestimmt.
Entschuldige bitte. Ja. Sie entscheidet sich für Lead.
Ja, also ich fliege hier durch den Wald und dann werden blenden so Dinger rein. Was habe ich?
Oh, oh.
Passiert schon? Nee, das war's noch nicht. Hier wird sehr mit meinen Gefühlen gespielt. Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie interessant ist das jetzt für Hörer?
Sehr. Ist wirklich, ich höre quasi, dass hier alle
wer
gebannt
oder warum
abwarten, was dein Patronus ist.
Sie entscheidet sich für warum.
Ich fliege immer noch durch den Wald.
Schwarz, weiß oder grau, sie entscheidet sich für schwarz.
Ja, weil das gut vertuscht, wenn man es anhat.
Ich kommentiere nur, ich werte nicht, falls du das merkst.
Ja, aber jetzt habe ich Panik.
Es ist ja auch bei Pottermore so, wenn man sich einmal entschieden hat, dann kann man nie wieder zurück.
So ist richtig.
Das ist dann wie im richtigen Potterleben.
Mein Patron ist ein Wolf. Naja, das ist ja ein bisschen Standard, ne? Obwohl, Wölfe sind schon ganz cool, ne?
Ja. Hat doch keiner von uns, ist also kein Standard.
Ja, aber ich bin halt auch bei Hufflepuff.
Iltis,
der Hufflepuff-Wolf
Wolf
ist halt auch so ein ganz niedlicher kleiner Schnuffelwolf, der andauernd vom Tisch fällt.
Wölfchen.
Ja, Wölfchen. Na gut.
Mein Zauberstab, der ist mit einem Dragon Heartstring Core.
Meiner ist mit einer Phönixfeder.
Also so wie Harrys.
Stimmt.
Meiner hat ist aus Zypressenholz, glaube ich, und hat Einhornhaar. Und noch irgendwas habe ich aber vergessen. Aber Einhornhaar ist auf jeden Fall drin.
Nicht schlecht. Und wisst ihr auch, was euer, es gibt ja hier noch das Ilvermorny-Haus. Ilvermorny ist das Hogwarts von Amerika, also das die amerikanische Schule für Zauberei und Witchcraft. Und da bin ich im Haus Thunderbird.
Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Und mein Haus ist Pukwudgie oder Pukwudgie. Keine Ahnung, wie man es spricht. Wahrscheinlich Pukwudgie. Und ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Irgendwas mit das Herz der Zauberer oder so. Also ist der, keine Ahnung. Ist das,
ich habe den Test auch nicht gemacht. Ach so, ja. Der dauert jetzt, glaube ich, zu lang.
Ja. Ja, wir haben den ja vorhin, du hast ja bei mir zugeguckt. Ja. Das dauerte ewig.
Also ich komme wie immer sehr gut vorbereitet in dieses Gespräch. Aber ich bin Hufflepuff und sauer deswegen. Frieda schickt mir seit Tagen GIFs, die ich nicht witzig finde.
Ich bin ein bisschen sauer, dass ich auf Pottermore nicht testen kann, was mein französisches Haus ist. Das würde mich am meisten interessieren. Es gibt ja, wie wir jetzt beim zweiten Teil von Fantastische Tierwesen gelernt haben, natürlich, ich meine, das hätten wir uns auch vorher schon denken können, obwohl wir wussten es wahrscheinlich auch schon seit dem Trimagischen Turnier, dass es auch eine französische Schule gibt für Zauberei.
Dass du überhaupt gerade den Begriff Trimagisches Turnier,
bin auch sehr
oder?
Beeindruckt.
Ja. Ja. Ich arbeite mich langsam rein in die Materie und ich hätte einfach gern gewusst, welches französische Haus ich bin. Das ist der Test, der mir noch fehlt.
Ja, weil nämlich das französische Zaubereiministerium sieht halt mega geil aus.
Ja, und es ist unter anderem auch zuständig für Belgien, Luxemburg, Holland, eventuell auch Deutschland, das weiß man irgendwie noch nicht so genau.
Nils stellt sich gerade zur Wahl für Parlament.
So.
Zum Film.
Zum Film.
Oder?
Ja, unbedingt.
Also es wird düsterer, es wird erwachsener, sieht man schon an dem Harry-Potter-Schriftzug, der ist nicht mehr Knalligold, sondern Knallisilber. Und so ein bisschen grau und düster und alles ist so ein bisschen unklar. Die Farben im Film sind noch ein bisschen dunkler. Wie du schon sagst, die Leute, das habe ich auch gelesen, dass der Regisseur, dem war es sehr wichtig, dass die Schauspieler erstens Street-Klamotten tragen, damit deren Charaktere noch ein bisschen klarer werden. Mhm. Und zweitens war jedem Schauspieler freigestellt, wie er seine Schuluniform trägt. Also die Schauspielerkinder haben selber entschieden, ob sie das raushängen lassen, das Hemd, ob sie einen Schlips tragen oder nicht. Und man sieht es ja auch sehr unterschiedlich und das dürfte jeder einfach für sich entscheiden.
Bestimmt.
Um da auch noch so ein bisschen. Und er hat alle Kostüme neu machen lassen, also auch die Quidditch-Kostüme ist alles neu, ja. Außer Snapes, weil er das super fand. Das Einzige, was er nicht verändert hat.
Ja, das sieht man auch. Beim Quidditch hat Harry so eine ganz seltsame, fast so eine Cyberpunk-Uniform an. mit so einer Brille und so.
Ja.
Aber ja, man merkt, also so die Rot-, die Gelb- und Rottöne sind einfach sehr rausgedreht und sehr runtergedreht. Ja. Im Film fehlt die Wärme. Oder zumindest im Bild fehlt die Wärme. Und das ist ja durchaus beabsichtigt. Aber es geht direkt super los. Beziehungsweise erstmal gibt es von mir mal wieder eine kleine Intro-Kritik. denn auch diesmal fangen wir natürlich wieder bei den Dorseys an, bei dieser ätzenden Kackfamilie, bei der Harry leben muss. Und er will irgendwie eine Unterschrift von seinem Ziehvater haben für irgendwas.
Das ist ja sein Onkel, ne?
Sein Onkel. Also Harry braucht eine Unterschrift von dem. Aber ich habe so das Gefühl, dass Harry jetzt mittlerweile da auch schon wieder etwas freier lebt, weil er keine Schlösser mehr vor der Tür hat, vor der Zimmertür und so.
Ich glaube auch, je erwachsener der wird, habe ich das Gefühl, desto mehr wehrt er sich auch in Anführungsstrichen und ein bisschen kriegen die jetzt halt auch so nach Angst vor dem, weil er ja, er darf zwar nicht zaubern, aber am Ende.
Es fängt auch damit an, dass er irgendwelche Lichtzauber ausprobiert unter der Decke und da immer wieder der.
Um zu lesen.
Ja, und der Onkel reinkommt.
Was waren denn diese Luftanführungszeichen?
Er sah halt irgendwie, also das fängt ja an, man sieht halt nur ihn unter der Decke mit dem Licht und weiß nicht, was er macht. Und
du meinst,
ich finde, das war ein Anführungszeichen lesen.
War das kurz. Du meinst, das ist eine Onanier-Symbolik?
Wissen wir, das ist doch Teenager.
Wie viel Licht hast du so gebraucht beim Onanieren jetzt?
Stimmt.
Kam drauf an.
Wo ist er denn?
Wenn ich die alte Praline vom Kiosk dabei hatte, brauchte ich schon ein bisschen Licht.
Siehst du?
Aber ist das eine Freundin von dir gewesen, oder?
Da war ich ganz schön aufgeregt, als ich mir die gekauft habe.
Ich finde gut, also dass Dudley von einem Knopf K.O. geschossen wird.
Ja.
Das ist die Sache, die mir aufgefallen
aber
ist.
Aber da kommt ja dann diese böse Tante irgendwie und da fand ich so, und da ist jetzt wieder.
Ich glaube, die Schwester von Vernon, von dem Onkel.
Genau, ja. Aber da setzt auch wieder meine Kritik an, weil man hat sich gesagt, die Familie ist nicht mehr böse genug, wir müssen jetzt jemand noch Böseres holen und dann kommt diese ultra böse Tante. Mhm. Aber die Familie hätte auch noch böse genug sein können. Wir brauchten jetzt nicht noch einen extra bösen Charakter.
Ich hatte so das Gefühl, als die Tante anfing, Harry so zu reizen, dass die alle anderen so ein bisschen verängstigt geguckt haben. Also so ein bisschen, das könnte jetzt so und so ausgehen und nicht wie früher, ja, mach den mal fertig. Weil ich glaube, dass der ist jetzt, man sieht dem Schauspieler auch an, der hat einen großen Sprung gemacht. Also der sieht jetzt überhaupt nicht mehr so kindlich aus wie in den ersten beiden Teilen. Ich glaube, es war auch viel mehr Platz zwischen, also Zeit, zwischen den ersten, zwischen dem zweiten und dritten im Vergleich zum ersten und zweiten. Die haben sehr mehr oder weniger Back-to-Back gedreht.
Ja, dann ist dann die Tante nervt ihn halt und dann verzaubert er sie, dass sie zu so einem Ballon wird und wegfliegt.
Und was da finde ich ihn tatsächlich das erste Mal creepy, also wirklich, wirklich creepy. Ich finde die ganze, also sehr, sehr unheimlich, weil er so kontrolllos auch wirkt.
Er ist also auch so wütend, er geht dann in sein Zimmer und tritt so gegen seinen Schrank und
hat
so.
Hat halt sowas Stephen King-mäßiges irgendwie.
Ich finde, er hat halt aber sowas richtig geil Teenager-mäßiges, so dieses.
Ich fand das 100% nachvollziehbar. Ich habe mich total gefreut, dass der da mal gegen den Schrank getreten hat und so. Also ich fand das überhaupt nicht creepy. Ich fand das richtig sehr, sehr befriedigend als Zuschauer.
Aber ich habe mir hier auch aufgeschrieben, Harry ist sehr wütend.
Ja, ich fand halt dieses in der Küche stehen und so einfach nur, du siehst nur sein wütendes Gesicht und die Tante wird immer dicker und man weiß nicht, ob sie platzt. Also das hatte schon ein bisschen sowas.
Noch ein Pfefferminztäfelchen. Wenn man die beiden, wo der Typ platzt.
Ich finde auch übrigens so lustig, dass Vernon ja versucht, sie unten zu halten und sie festhält und dann ein Stück mit abhebt und dann sagt, Entschuldigung. Und sie loslässt.
Aber ich mag die Szene, ich finde die sehr, sehr lustig. Also ich finde es erstmal.
Also auch wieder, du mochtest ja im zweiten Teil die Szene gar nicht, also dass wir überhaupt da sind, jetzt ist es wieder okay.
Ja, jetzt hat es mich genervt, dass es die Tante brauchte, aber ansonsten ist die sehr witzig, die Szene. Was ich vor allem mochte ist, als die Tante dann weggeflogen ist, geht Harry ja wieder rein und der Dudley, der Junge, der wollte eigentlich noch mit raus und irgendwie wahrscheinlich helfen, die Tante festzuhalten, ist aber auf halbem Weg gestoppt, weil was Interessantes im Fernsehen lief, nämlich irgendwie so Dancing with the Stars oder so. Dann einfach vom Fernseher und glotzt.
Der hat übrigens einen Fettsuit an.
Das fand ich wahnsinnig lustig.
In dem Teil, der hat Sudo abgenommen.
Das fand ich sehr, sehr schön. Sehr schöne Idee, sehr schön umgesetzt. Es fühlt sich fast so ein bisschen Tim Burton-esque an, diese ganze Szene. Das fand ich irgendwie gut. Und dann haut Harry ab, weil er sauer ist, weil er abgefuckt ist und sagt irgendwie, leck mir am Arsch, ich gehe. Ich will mir das hier nicht mehr antun. Nimmt den unhandlichsten Koffer, den er finden kann und verlässt das Haus. Geht einfach. Und am Ende der Siedlung, in der er wohnt, denkt er, scheiße, was mache ich jetzt?
Aber relativ schnell auch so.
Okay, sorry. Ich setz
mich jetzt hier. Okay, eine Jacke hätte ich wenigstens anziehen sollen, hat sich rausgestellt.
Ja, auch Hedwig so.
Aber ich finde auch gut, dass dann seine Lösung ist, ich setze mich auf den Bordstein.
Ja. Und guck mal, wird schon was passieren.
Das ist so wie bei Reichtum ist keine Schande, der erste Steve Martin Film, The Jerk, wo er seine Familie verlässt, weil er endlich was werden will und hinausziehen will in die Welt. Und dann steht er da irgendwie und will per Anhalter fahren und verabschiedet sich von der Familie. Und dann geht so mittags weg und dann abends sagen sie, ach Mann, wie es meinem Jungen wohl geht. Und dann sagt der Vater, warte, ich frage ihn kurz und ruft aus dem Fenster raus, weil er immer noch am Zaun steht. Und dann ein Typ vorbeikommt und sagt, wo willst du? Und er hält ihn an und sagt, oh, du fährst? Und so, ja, aber ich fahre nur hier bis zum Ende des Zauns. Egal, ich komme mit.
Und dann kommt erstmal kurz der schwarze Hund, von dem wir noch nicht wissen, wer oder was er ist, aus dem Busch. Und knurrt aber so beängstigend, dass ich denke, wenn wir später erfahren, wer er ist, vielleicht auch nicht die richtige erste Begrüßungssituation. Super gruselig aus dem dunklen Busch kommen und knurren.
Für ihn hat sich's vielleicht angehört wie, ey, Harry.
Ja, das stimmt.
Ja, aber er ist doch, also er kann es doch kontrollieren. Das ist ja kein.
Er hätte auch einfach als Mensch rauskommen können.
Also aber das ist ja dann vielleicht so wie Harry, wenn er da schlangisch spricht, dann checkt er das ja auch nicht, dass er so spricht.
Dass ihn keiner versteht. Na. Schlangisch ist es übrigens.
Persil oder wie heißt es?
Ja, Persil. Ja. Parcel. Genau, und dann kommt der Bus und da habe ich
Der Nightbus.
Der Nightbus. Und da musste ich sehr lachen, weil der Schaffner seinen Text vorliest. Und dabei sieht er aber aus, als würde er das schon eine Weile machen. Das fand ich so lustig, wie er so und dann so.
Also ja.
Aber was wolltest du sagen?
Nichts, ich fand nur, dass der halt der Bus fahrenden Ritter, Nightbus heißt mit Night.
Zum fahrenden Ritter?
Ja, so hat der, so ich glaube zum fahrenden Ritter hieß der Bus, hat er den vorgestellt.
Verstehe.
Und aber an dem Bus draußen steht halt Nightbus wie Ritterbus.
Ah, dran. Das habe ich gar nicht gesehen.
Und cool. Wie Nachtbus. Also.
Aber der Bus ist irgendwie dazu da, gestrandete Zauberer aufzulesen. Und
ja, auch so ein Konzept, das habe ich überhaupt nicht, aber
funktioniert ja gut. Und offensichtlich scheint irgendwer irgendwo zu spüren, wenn ein Zauberer an einer Ecke sitzt und nicht mehr so richtig weiß, wo er hin soll. Ja. Eigentlich hätte dann aber in den ganzen letzten Teilen vor Hermine und Ron, wenn die da durch die Wälder irren, andauernd einfach dieser Bus plötzlich anhalten müssen. Nee, alles gut. Okay, gut. und der Bus ist der für seine Fahrgeschwindigkeit am schlechtesten eingerichtetste Bus der Welt.
Mit rollenden Betten.
Genau, aber sonst halt geil, diese drei Stockwerke mit dem Kronleuchter und so. Ja. Aber was ich so ein bisschen dachte, er kümmert sich ja, ich dachte, also lustig hätte ich gefunden, wenn Harry da quasi jetzt auch eine Nacht gewohnt hätte, aber er wird ja einfach nur wohin gefahren, obwohl man da auch schlafen kann.
Ich fand den auch mega cool, den Bus. Ich finde den sehr lustig. Der wird ja quasi von so einem Busfahrer mit so Riesenbrille gefahren, so ein Alter, der irgendwie nicht mehr richtig sehen kann, der aussieht wie eine Karikatur.
Ja.
Kommentiert wird alles von so einem Schrumpfkopf, der am Rückspiegel hängt, und von diesem Schaffner, der zum Beispiel als Harry dann, Harry ist ja hingefallen, weil der Wolf ihn so angeknurrt hat, und dann sagt der Busfahrer, sagt der Schaffner zu ihm, wozu bist du hingefallen?
Ja, super gut. Ja. Ich auch, den Satz habe ich aufgeschrieben, weil ich den so geil fand.
Das stimmt, das ist echt lustig.
Und dann die fahren halt immer in so Ultrageschwindigkeit durch die Stadt zwischen allen Autos hin und her.
Kleine Trivia dazu, dass die das wirklich so gefilmt haben, also der Bus ist normal gefahren und alle anderen Fahrzeuge mussten super, super langsam fahren und dann haben sie es halt schnell gedreht und dann sah es so aus und ich hätte jetzt einfach gedacht, dass sie es irgendwie mit Trick gemacht haben, aber sie haben es wirklich so gefilmt, das finde ich noch viel lustiger.
Ja. Na, das sieht cool aus. Ja. Dann gibt es auch so eine Szene, wo sie so bremsen vor so einer Oma, die mit so einer Gehhilfe über die Straße läuft. Also es ist wahnsinnig slapstickig.
Ja, total slapstickig, weil quasi Harry irgendwie so dreimal vorne an diese Scheibe fällt. Und dieses, okay, und beim dritten Mal muss ich dann auch lachen. Genau. Das
ist wirklich sehr comicartig inszeniert. Einfach, aber auch wirklich, um von vornherein festzustellen, okay Leute, wir haben jetzt hier mal einen anderen Ton. Wir schlagen hier mal andere Töne an. Es wird irgendwie anders.
Aber es wird einerseits viel düsterer, aber das war ja viel lustiger.
Genau, ja, aber das aber auch auf so eine andere Art lustiger. Nicht mehr so, es war kein Kleinkinderhumor mehr.
Ja, ja. Naja, die Kids, die das geguckt haben, sind jetzt halt auch 15 und nicht mehr 11. Ja. Das finde ich halt echt gut, dass der so mit seiner Audience, ich wäre so gern mit Harry Potter aufgewachsen. Ja,
aber den fand ich ganz toll, den Bus. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da hatte ich richtig, vor allem dieser Busfahrer, den fand ich so lustig, dieser alte Typ mit der Brille.
Das stimmt.
Übrigens ist der offensichtlich der Vater oder der Bruder von der Lehrerin, die Harry dann später begegnen wird, denn sie tragen beide die gleiche Brille. Oder der Ausstatter hat gesagt, na, ich habe jetzt nur die Brille hier gekauft.
Ich glaube, in der Winkelgasse gibt es einfach nur
einen Brillenladen.
Ja. Und der ist halt witzig. Ja. Genau, und dann sind wir im Leaky Cauldron, was das?
Tropfender
Kessel. Genau. Und offensichtlich hat der Chef vom im Zaubereiministerium da ein Büro.
Ja.
In diesem Hotel.
Und was?
Oder?
Ja, ich habe das auch überhaupt nicht gecheckt. Nee. Wohnt der da?
Ja, weil das ist ja gar kein Hotelzimmer gewesen, weil da waren einfach Regale und ein Schreibtisch drin, also kein Bett oder so. Das habe ich auch überhaupt nicht gecheckt. Also Harry wird quasi vermeintlich, checkt er da ein und will und kriegt auch ein Zimmer. Hedwig wartet auch schon auf ihn. Und dann wird er aber quasi von dem Hausdiener da irgendwie in einen anderen Raum geführt und da wartet dann der Chef vom, so heißt er nicht, wie heißt er denn, Minister oder Präsident oder vom
der Minister.
Der wartet dann da auf ihn, um ihm quasi zu sagen, du hast gezaubert, nicht cool, aber hihihi, wer wären wir denn, wenn wir jemanden und so weiter. Ich weiß gar nicht, was wollte der eigentlich von ihm? Ich weiß gar nicht mehr, was der von ihm wollte.
Wollte er eben nicht auch sagen, dass Harry in Gefahr ist, weil...
Aber das hat ihm doch dann Arthur Weasley erzählt.
Sirius Black raus ist.
Das hat ihm doch Weasley erzählt.
Ich habe wirklich vergessen, warum er überhaupt mit ihm gesprochen hat.
Ja.
Total vergessen.
Naja. Die Hörer werden es uns sagen. Auf jeden Fall war das so verwirrend, dass er quasi in dieser Pension, die ja auch so ein bisschen runtergewrackt ist, finde ich immer ganz geil da, einfach offensichtlich ein Büro hat, eine Niederlassung.
Naja, das ist ja die letzte Bastion in der Muggelwelt. Dann hat er da vielleicht einfach zur Not so eine Art Notbüro. Er hat übrigens in der deutschen Version, was mich extrem angestrengt hat, um das zu überhören, die Stimme von Homer Simpson.
Ach, echt? Das habe ich nicht gehört. Ja. Oh, das werden wir ab jetzt hören.
Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich hab immer gedacht, er hat gleich, nein! Oder so. Oder er sagt, Internet, gibt es das jetzt auch für Computer? Das war sehr irritierend. Aber gut.
Genau, und dann ist die Weasley-Familie da, Hermine ist da Und
habe ich übrigens auch nicht gecheckt, warum die jetzt alle auch da, oder ist das so der Treffpunkt, bevor die Kinder losfahren? Das habe ich irgendwie nicht mehr.
Ist
ja auch immer anders.
Manchmal ist es das Haus der Weasleys, manchmal ist es so irgendwie unteil. Sind jedenfalls irgendwie alle da und Arthur nimmt eben Harry beiseite und erklärt ihm, dass er sich in Acht nehmen soll, weil Sirius Black ist aus Azkaban entflohen. Sirius Black war mit daran beteiligt, hat Harrys Eltern vermeintlich an Lord Voldemort verraten und deswegen sind die Eltern tot und ist jetzt ausgebrochen im Auftrag von Lord Voldemort, um Harry zu töten. Das ist die Story, an die alle glauben und die Arthur Weasley dann Harry erzählt und der bittet Harry nicht nach Sirius Black zu suchen und Harry sagt zu Recht, warum soll ich das denn auch?
Ja. Und er sagt ihm, aber sagt er ihm nicht auch, er soll da nicht drüber reden oder so? Sagt er ihm nicht sogar irgendwie das nach alles, also weil er zieht ihn ja auch beiseite und macht das alles so, das wird ja nicht in der großen Runde besprochen, sondern wirklich nur so für Harrys Ohren.
Na, wahrscheinlich will er ihm einfach den Rat geben,
keine Ahnung. Er darf es ja, glaube ich, auch noch nicht so offiziell erzählen, weil es sind ja eigentlich so, er arbeitet ja im Ministerium, es sind ja so Ministeriumsinformationen, die er mit Harry da teilt. Irgendwie.
Ja. Also das ist ja geflohenes Wissen, Alter, ist ja,
ja, aber so, dass das irgendwie, er sagt ja irgendwie, ich habe hier gehört von verschiedenen Quellen und so, ja, blablabla, also irgendwie ist das wohl, ist irgendwas daran geheim an dieser Info.
Und er ist halt aus Azkaban geflohen und was das Besondere daran ist, ist, dass wir es ab jetzt mit Dementoren zu tun haben. Die sind jetzt
eine Sache. Weil die ihn jetzt jagen.
Genau. Ja. Und das merken wir dann auch gleich schon in der Fahrt nach Hogwarts, im Hogwarts-Express. Sofort auch, es ist auch sofort düster und es regnet. Also wir fahren nicht mehr im Sonnenschein nach Hogwarts. Die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Und jetzt kommt eine lustige Sache, eine lustige Trivia, weil der Regisseur so einen sehr starken mexikanischen Akzent hat. Er hatte darum gebeten, dass in der Szene, wo es regnet, wenn die Dementoren kommen, quasi aus dem Regen Eis wird. Und die Leute hatten aber verstanden, anstatt Eis, Eis wie Augen und haben dann irgendwie so ein Set und haben sich da verschiedene Sachen und haben ihm dann quasi so eine so Sache vorgestellt, wie dann einfach Augen regnen und musste das dann kurz aufklären, dass es um Eis geht, wie halt gefrorenes Eis. Das finde ich sehr, sehr lustig, dass sie da hinspringen in ihrem Kopf. Naja.
Denn es wird bitter kalt, sobald die Dementoren sich nähern. Ja, alles
finde ich ein super Effekt übrigens. Ich mag eh immer so, wenn so bestimmte Sachen ankündigen, wie in Sixth Sense mit dem Atem und so, dass man immer schon so, bevor man das Böse sieht sozusagen. Und ich mochte auch schon, also was ich schon immer auch gruselig fand, ist das unemotionale Böse, was die ja sind.
Ja.
Dem, das Böse, dem egal ist, wen es erwischt.
Ja.
Ja, da kommt dann so ein Dementor ins Abteil, ins Zugabteil und schwebt, also das sind ja so gruselige Lappen irgendwie. Und da habe ich auch gedacht, dass sie einen neuen Namen kriegen müssten. Dementor passt mir nicht so richtig, weil keiner weiß, was soll das bedeuten. Ich finde ja, sie sollten eher Gesichtssauger heißen. Weil
genialer
sie immer,
Name.
Weil sie
wow.
Mit den Leuten,
Facesucker.
Weil sie immer, genau, weil sie den Leuten immer die Gesichter wegsaugen.
Ja.
So, und so geschieht das hier auch Harry. Der Dementor hält irgendwie seine Hand über ihn und fängt an, sein Gesicht wegzusaugen.
Da habe ich auch zu stehen, warum darf denn der Dementor eigentlich an Harry rumsaugen? Also, weil die können doch nicht einfach, also das ist ja nicht, die suchen ja nach Sirius Black. Und warum fängt der Dementor überhaupt an, ihm an rumzusaugen?
Naja, das check ich überhaupt nicht. Naja, das hat ja, also A, ist es denen, haben wir ja gerade festgestellt, den Dementoren egal. Und das erklärt ja irgendwann später, erklärt es ja Lupin, warum Harry so anfällig ist. Harry fragt auch irgendwann später Lupin, warum bin ich eigentlich so anfällig für die Dementoren? Warum gehen die immer auf mich drauf? Und dann irgendwie sagt er doch, weil er so viel Schlimmes erlebt hat oder weil er entweder so, keine Ahnung.
Also sie ernähren sich von positiven Gedanken und deswegen, wenn man quasi unter dem Einfluss der Dementoren ist, hat man das Gefühl, dass man nie wieder fröhlich sein könnte in dem Moment. Und das ist, die Dementoren sind J.K. Rowling, damit hat sie ihre eigene Depression dargestellt. Das finde ich eigentlich auch ganz, also merkt man schon, wie darker so der Teil ist als die ersten Teile. Das ist so die Vermenschlichung einer Depression.
Kurz bevor die Dementoren, um das ein bisschen aufzuheitern, kurz bevor die Dementoren kommen, das fand ich persönlich sehr schön, dass Weasley erzählt, also Vater Weasley erzählt Ron das alle, Harry das alles in super Geheimhaltung irgendwie erzählt und hier Sirius und noch voll, alles noch nicht so. Und das Erste, was Harry macht, sobald die im Zugabteil sitzen, ist das Hermine und Ron zu erzählen. Also es ist wirklich so, okay, Geheimhaltung erst ab Klasse 4.
Naja, aber es sind ja beste Freunde. Da ja,
aber ich finde viel lustiger, dass der Satz, meinst du, er schläft? Ich glaube schon.
Ja, genau.
Ihm reicht als Beweis.
Da sitzt nämlich noch irgendjemand mit dem Abteil unter seiner Jacke, schlafend unter seiner Jacke, den wir nicht sehen, den wir erst sehen, als der Dementor anfängt, Harrys Gesicht zu saugen. Da tritt er nämlich unter seiner Jacke hervor und es ist Professor Lupin, der dann den Dementor verjagt, kurz bevor Harry in Ohnmacht fällt.
Genau. Und die Dementoren sind die quasi Wächter von Azkaban, die jetzt eben nach Sirius Black suchen und deswegen auch sich rumtreiben in der Nähe von Hogwarts, weil alle eben wissen, dass Sirius Black hinter Harry Potter her ist.
Wie ist das bisher so für dich als mit der Akzeptanz der Fantasy als solcher?
Du guckst mich voll leer an.
Geht noch?
Okay, ich verstehe es nicht so richtig.
Na, weil du bist ja kein Fantasy-Fan.
Ach so, ja.
Ja, und du hattest so mit so, also ich kann mich im ersten Teil daran erinnern, dass du ein paar Sachen einfach als solches abgelehnt hast, als Konzept.
Ja, nee, als Konzept, nee, also ich bezweifle ja nicht die Welt an und für sich, sondern ich finde nur, dass ich störe mich immer nur an inneren Unlogischheiten.
Okay.
Dass das alles so ist, das nehme ich erstmal einfach so hin.
Okay.
Und ich finde die Dementoren auch gut, die sind sehr gruselig, ich finde, die sehen stark aus, ich finde das auch gut gemacht, diesen Gesichtssauge-Effekt, da muss man sich sofort irgendwie so schütteln, weil man da denkt, okay, das will ich auf gar keinen Fall, dass mir das passiert.
Ja.
Das finde ich schon, das finde ich gut gemacht, das hat mir gut gefallen.
Jetzt sind wir in Hogwarts angekommen und die Kinder essen Tierdrops, also nicht wie Träne.
Hast du gerade den Krötenchor ausgelassen? Da war ein Krötenchor, Maria.
Okay, ich habe den Krötenchor ausgelassen.
Ein Krötenchor?
Der singt was von Shakespeare.
Echt?
Macbeth, glaube ich.
Ja. Ah ja, okay. Da habe ich nicht drauf. Ich habe auf die Kröten geachtet.
Ich habe auch es nicht gewusst. Ich habe es gelesen.
Okay.
Ich hätte es niemals erkannt.
Aber tatsächlich, die Süßigkeiten mit den Tiergeräuschen habe ich auch.
Ja, Tierdrops. Was ich jetzt beim Lesen erst lustig finde.
Tierdrops in my eyes.
Stimmt. Hey, baby, with you. Aber eigentlich, mein Wesen, wenigstens saufen sie nicht. Also, wir sind Teenager, ne?
Dancefloor.
Okay, ihr macht euer Ding.
Aber es ist ein bisschen der gleiche Effekt. Ich glaube, das soll auch symbolisch für Saufen sein, weil man dann nachher auch so komische Geräusche macht und so ein bisschen abgedreht ist. Ja. Fändet ihr das lustig?
Wenn ihr es macht?
Ja.
Okay.
Ja, cool, wenn man so ein Kaubonbon und dann machst du einmal kurz so ein Tigergeräusch und dann ist auch irgendwie cool.
Ja. Ich habe, was wir diesmal auch machen, ist so ein bisschen wieder ein paar neue Unterrichtsfächer kennenlernen. Zum Beispiel den bei Emma Thompson.
Ja.
Ich habe hier Tee lesen stehen, aber
das
so heißt
das ist Wahrsagen, glaube ich,
ja,
heißt
genau.
Der Kurs.
Wo Hermine als Logikfreund ein großes Problem mit hat, während Ron und Harry wie immer uninteressiert sind.
Allerdings wundert es auch Ron und Harry sehr, dass Hermine es offensichtlich irgendwie schafft, in allen Kursen gleichzeitig zu sein.
Sie taucht immer so einfach auf. Mhm. Und das finde ich nicht ganz logisch, wenn man es mal so zu Ende denkt, aber...
Doch, finde ich schon.
Ich gar nicht.
Wieso denn nicht? Ist doch genauso, wie Hermine und Harry dann am Schluss wieder bei Ron sind.
Ja, aber sie muss ja eigentlich nicht während der Stunde auftauchen.
Ja, sie könnte einfach die Uhr so weit zurückdrehen, dass sie es rechtzeitig in den Unterricht schafft.
Achso, ja, okay. Sie kommt halt erst, wenn es wichtig wird.
Absolut wichtig war das da. Tee lesen und Emma Thompson, die Lehrerin, ich habe leider vergessen, wie sie heißt.
Trelawney, Sybil Trelawney.
Kriegt einen Herzanfall, als sie sieht, was in Harrys Tee ist.
Ja, weil sie den Grimm sieht.
Ein genau. Grimm.
Auch nicht so richtig bis zum Ende logisch, ne? Weil das ist ja dann einfach der schwarze Hund am Ende. Und das ist ja nicht der Grimm, sondern einfach nur...
Ja, aber der steht halt in ihrer Wahrsagekunst, steht der halt für...
Ja, aber weil der später auch noch in den Wolken zu sehen ist und so. Also dachte ich so, Also ich meine, böse Ohm hat Harry nun wirklich noch und nöcher quasi. Der könnte ja so ein böse Ohm-Flohmarkt mittlerweile, so ein Jahrzähl machen. Also da hat er wirklich genug rumliegen. Deswegen weiß ich nicht, warum wir den jetzt machen müssen, der am Ende dann, also der aussieht wie ein Hund und dann gibt's auch am Ende einen Hund, aber der Hund ist ja gar nicht böse. Ja. Also weil es steht ja nicht für den Werwolf, sondern es steht ja für den Hund.
Ja, für den, genau.
Der Werwolf übrigens ist, wie wir alle wissen, ein siamesischer Werwolf, ne? Ich hoffe, diese Notiz habt ihr auch.
Nein.
Nee.
Weil er keine Haare hat, so wie siamesische Katzen.
Ach so.
Ach so. Ich habe sofort gedacht, siamesischer Werwolf.
Aber das sind doch Siamkatzen, da sagt man doch nicht siamesisch. Siamesisch ist doch immer so zwei Köpfe oder sowas.
Sagt man das Siamkatzen? Ich dachte, man sagt
siamesische Katzen. Nee, aber sind nicht diese Nacktkatzen, heißen die nicht irgendwie?
Das sind
nicht ägyptische? Ja, irgendwie so Sphinxkatzen, ich weiß nicht, okay, wie die richtig heißen.
Leute?
Ja, die kleine Katze.
Deswegen habe ich jetzt über siamesisch gewundert, weil ich dachte, es gäbe irgendwo noch einen zweiten Werwolf. Oder du meinst
oder
sowas,
der hat zwei Köpfe oder so.
Ah, ja.
Oder der ist mit seinem Bruder an Hüfte zusammengewachsen. Okay, Tee lesen.
Ja.
Ja.
Ich habe auch wie immer nicht zu jeder einzelnen Szene eine Notiz, sondern nur, was ich irgendwie interessant fand. Ich habe jetzt als nächstes die Szene mit Hagrid im Wald mit dem Hippogreif.
Ja.
Falls ihr da auch seid.
Ja. Ja. Ich habe auch in der Mitte eine ganze Zeit lang gar nicht mitgeschrieben, weil ich wirklich, weil ich den Film so interessant fand. Ich fand auch hatte auch gar nichts aufzuschreiben, sondern ich fand einfach die Handlung wahnsinnig spannend und war wirklich sehr drin.
Also sollen wir jetzt Abspann machen oder?
Okay, ciao.
Also eine meiner Lieblingsszenen, und das hätte ich gerne ewig noch weitergeguckt, ist die im Unterricht mit dem Ridiculus.
Ja.
Ja, das stimmt.
Das ist auch einfach, ich habe mich gerade gefragt, also okay, wir überspringen jetzt den Greifen, den Hippogriff.
Ja, das ist halt, Harry fliegt halt mit so einem Tier und
ja. Ist ja auch was. Aber ich habe mir nämlich tatsächlich aufgeschrieben, mega Gag mit Snape und habe überhaupt nicht, wusste gerade überhaupt nicht mehr, aber das ist der Ridiculus.
Genau. Und dann fand ich auch die eine lustig, die irgendwie Angst hat vor, habe ich jetzt vergessen, und dann wird der gruseligste Clown der Welt draus.
Ja.
Ach ja, vor der Schlange. Ja. Ich dachte, okay, Schlange, okay, und dann kommt es auf sie zu. Das ist doch nicht viel gruseliger, dieser Clown.
Aber was vor allem.
Das Prop stand übrigens in der Harry Potter Ausstellung, wo wir waren, der große Clown.
Was daran echt komisch gemacht ist an der Szene, weil du ja auch sagst, man hätte gerne mehr gesehen, die ist auch komplett so aufgebaut, als käme jetzt so eine Montagesequenz, weil wir sehen ja sogar, wie Lupin so eine Platte auflegt.
Genau.
Plötzlich so
ein komischer 20er-Jahre-Jazz,
genau.
So eine
Big Band
irgendwie so anfängt,
jetzt
so rumzuschauen.
Jetzt sehen wir einen lustigen Zauber nach dem
anderen. Genau, und dann gibt es so zwei und dann ist der dritte schon direkt schlechte Laune und alle
Es wird dann auch immer sofort unterbrochen, wenn das Irrlicht rauskommt und das Böse darstellt, dann hört dieser Beat auch wieder auf und dann sehen wir erst, wie der Schüler dann so Angst hat und dann irgendwie seinen Schutzzauber da macht.
Oh, das hätte ich gerne noch mehr gesehen. Das ist ja auch, das war jetzt ja auch in Fantastische Tierwesen 2, ne? Oder sind wir wieder in dem gleichen Unterricht?
Weiß nicht mehr, kann sein.
Okay.
Aber das fand ich auch, eine seltsame Regieentscheidung, da so offensichtlich eine Montagesequenz anzumelden und dann aber keine Montagesequenz zu machen.
Da frage ich mich halt, ob das vielleicht am Ende, ob sie sich im Schnitt umentschieden haben, weil es zu lang wurde und ob das nicht vielleicht einfach, ich habe nämlich nicht mehr drauf geachtet, ob Harry nicht eigentlich, weil ich fand es auch merkwürdig, kann mich auch daran erinnern, dass ich das auch früher schon merkwürdig fand und habe nicht drauf geachtet, habe vergessen, ob Harry eigentlich weiter hinten in der Schlange stand.
Aber man hätte dann auch gar nicht wenn man es im Schnitt sich umentschieden hätte, hätte man den auch gar nicht die Platte auflegen lassen müssen. Das irritiert einen, glaube ich, so, weil das wirklich gar keinen Sinn macht, dass er diese Platte auflegt.
Mhm. Das ist auch so eine klassische Collage Musik.
Genau, ja, total.
Aber ich mochte unglaublich diese Spinne auf den Rollstuhl, finde ich genial.
Ja, super gut. Und was ich auch geil fand, war der als Lupin, weil man es da ja noch nicht weiß, wenn man nicht die Bücher gelesen hat, als Lupin sich vor Harry stellt, dass er sich der Dementor ins Mondlicht verwandelt und das bleibt so 2-3 Sekunden stehen und dann ist es weg. Also es hätte auch einfach, wenn man jetzt nicht zu Ende denkt, ist es halt irgendwie, er verwandelt quasi
das check
den
ich jetzt gerade erst.
Ich auch. Jetzt check ich es auch
erst. Ist ja schlau.
Echt? Ja, total.
Also okay. Das, wovor er am meisten
Angst hat. Ja, genau.
Also check ich jetzt erst. Ich habe mich nämlich original gefragt kurz. Okay, kurz Winter, kurz nachts und weiter geht die wilde Fahrt.
Aber der hat ihn jetzt irgendwie weggezaubert oder was.
Aber das ist ja gut, das ist ja schlau. Danke, Frieda.
Sehr gerne.
Nicht gewusst. Auch erst gecheckt. Aber was ich nicht so richtig gecheckt habe, ist, dass dieser Irrlicht-Dementor, das Irrlicht bildet ja nur
Irrwicht.
Die Angst ab. Was?
Irrwicht.
Irrwicht? Ganz verstanden, Irrlicht?
Ich glaube, Irrwicht heißen die. Irrwicht.
Was ich nicht kapiert habe, ist, dass dieser Dementor ja dann trotzdem quasi eine reale Dementor-Gefahr für Harry ist. Aber er ist doch
warum
nur so ein.
Er
ist doch
warum so er sich eine, überhaupt dazwischen wirft, ne?
Ja, er ist doch nur so eine Abbildung.
Nee, ich glaube, das soll dann schon, also.
Deswegen haben die auch alle tatsächlich so Angst vor dem Irrwicht, weil die sich tatsächlich in das verwandeln, wovor du am meisten Angst hast. Und zwar nicht nur als.
Nicht nur in Bild
als
davon,
Hologramm,
sondern in das.
Sondern, genau.
Deswegen ist ja später auch der Dementor aus der Truhe quasi. Und deswegen, weil echt? Harry fällt ja wirklich in Ohnmacht. Also
ja.
Aber da sagt er, glaube ich, auch zu dem, dass die nicht so stark sind.
Genau. Die sind nicht so stark wie die richtigen,
ja.
Aber es sind schon dann die.
Okay.
Ich weiß überhaupt nicht, warum ich gerade gelacht habe übrigens. Ich glaube,
du wirst einfach verrückt.
Ich glaube wirklich, dass ich verrückt werde. Manchmal denke ich das in letzter Zeit. Ich schlafe viel zu wenig und ich mache manchmal so Sachen, so wie jetzt, dass ich einfach loslache und dann kurz, warum eigentlich? Keine Ahnung. Herzlich willkommen in meinem Kopf.
Was ich bei diesem Greifpferd da irgendwie auch noch seltsam fand, ist, wie unfassbar dämlich ist eigentlich
Draco?
Malfoy.
Total.
Also weil vorher, was der da für eine Riesenshow macht und sagt, ja, du musst dich erst verbeugen und du musst abwarten, dass der sich zurückverbeugt. Ja. Und dann ist der ja, und dann haben wir auch alle Angst, weil der so aggro ist, dieser Vogel, dieses Vogelpferd und so. Und haben alle so riesen Respekt davor und so. Und Malfoy, und sehen das alle, Malfoy sieht das ja auch. Nee. Und trotzdem sagt er dann irgendwie so, da gehe ich jetzt mal hin.
Nee, man sieht kurz bevor, und ich glaube, das wird, glaube ich, nur nicht deutlich genug, kurz bevor Draco das macht, also Harry steigt ab und kurz bevor Draco dann auf den zugeht und sagt, ja komm, was soll der Quatsch, drängeln die drei, also Krabby, Goyle und Malfoy, sich erst so vor. Die haben scheinbar irgendwie im Hintergrund irgendwie sich lustig gemacht, nicht aufgepasst oder keine Ahnung, aber die kommen wirklich erst, nachdem diese ganze Rede von Hagrid vorbei ist, was Harry alles machen soll, kommen die erst und sehen quasi nur das Ergebnis, also sogar bevor, als er aufsteigt oder so. Also die sehen wirklich nur, kriegen nur das Ergebnis mit und nicht die Rede. Ich glaube, das sollte das dieses Vordrängeln und Gucken
zeigen. Und auch so ein bisschen, dass Draco damit unterstellt, dass es gar nicht so schwer ist, sondern Harry nur, dass es nur so ein Spiel ist von denen. Also, dass sie das nur so tun, als wäre das irgendwie so ein gefährliches Vieh. Und er beweist jetzt mal allen, dass Harry eigentlich auch ein totaler Loser ist und dass das gar nicht so schwierig ist. Ja.
Aber ich glaube auch tatsächlich, die Ansage hat, denn haben die nicht mitbekommen, weil die irgendwas anderes gemacht haben im Hintergrund.
Das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Das fand ich irgendwie,
was ich lustig fand, wir sehen ihn ja da stehen mit einem Apfel.
Mhm.
Und ich gucke im Internet auf diesem YouTube, gucke ich so eine Videoreihe, die heißt Everything Wrong With und dann ein Film.
Ja.
Und da habe ich natürlich auch die Harry Potter, aber ich gucke auch andere Sachen und deren Theorie ist, dass das Arschloch im Film immer einen Apfel hat und in den reinbeißt. Und das ist so lustig, weil das wirklich stimmt.
Ernsthaft?
Ja, aus irgendwelchen Gründen kriegen die Arschlöcher in den Filmen immer einen Apfel, in den sie reinbeißen. Und wenn sie einen Apfel haben und nicht reinbeißen, sind sie ein Guter und wollen dadurch beweisen, dass sie gut sind, weil sie nicht reinbeißen. Und das ist eine Theorie, die verfolgen, die in jedem Film so entdecken. Wenn jemand einen Arschloch ist, beißt er in einen Apfel rein. Super krass.
Also total eine geil. Biblische Theorie ja geradezu.
Ja.
Genau.
Die Arschlöcher haben ja nur durch den Biss in den Apfel alles kaputt gemacht.
Und du bist halt extra gut, wenn du den Apfel nimmst, aber nicht reinbeißt.
Ah, ja. Mhm.
Wenn du der Versuchung widerstehst.
Aber meinst du das? Naja.
Ich habe heute auch einen Artikel gelesen, dass es eine sehr breit aufgestellte Fantheorie gibt auf Tumblr, in so einem gewissen Tumblr-Szene, die auch jedes Jahr dann eine Woche darüber machen, dass Snape transgender ist. Dass J.K. Rowling den eigentlich als Frau angelegt hat, aber dann zum Mann, also Mann benannt hat, als Mann benannt hat.
Wobei Snape kann ja in alle Richtungen gehen, finde ich.
Aber, ist ja auch erstmal ein Nachname.
Aber ja, absolut so, richtig.
Nee, also jetzt von der Figur her.
Ja.
Aber die sagen alle, dass der transgender.
Und worin diese Theoriebasis?
Dass er zum Beispiel sich so phallischen Symbolen wie Zauberstäben total entzieht, weil er ja Potions macht.
Aber er will ja Against Dark Dings machen, man lässt ihn nur nicht.
Ja.
Ja, aber die haben das irgendwie wohl an den Büchern sehr, also ja, war ein sehr langer Artikel, bei dem ich mich nach zwei Dritteln so ein bisschen gelangweilt habe. Das habe ich nicht ganz zu Ende gelesen, aber es schien irgendwie sehr.
Aber ich kann mir das auch, also nicht, dass ich dem jetzt zustimme, habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber J.K. Rowling ist ja auf jeden Fall bekannt dafür, dass sie auch so, also in den Untertönen auch sehr viel gesellschaftskritische oder irgendwie so Sachen hat und Dumbledore ist homosexuell und so, also das sind ja, die hat ja durchaus,
ne, ja, oder dass sie Sachen nicht ausspricht, die sie angelegt hat, die sie vielleicht wirklich so gemeint hat.
Ja, ich glaube nicht, dass sie so angelegt hat, unbedingt. Aber ich mag so, das ist ja dann so eine Paul-is-dead-Fan-Theorie.
Mhm.
Und sowas finde ich immer gut, wenn man eine Theorie so erstellt, dass alles, was darauf hindeuten würde, passt, sozusagen.
Mhm. Es gibt ja auch die Theorie, dass Jar Jar Binks da gibt es einen mega geilen Artikel zu, ohne Scheiß.
Ein Ravenclaw ist, oder?
Dass Jar Jar Binks von der bösen Seite der Macht beauftragt, also quasi kommt.
Ja.
Und beauftragt ist sozusagen, die gute Seite zu boykottieren. Und dann gibt's da so einen super langen Artikel, der in quasi jedem Film, in dem Jar Jar Binks vorkommt, das belegt, dass er immer zur richtigen Stelle am richtigen Ort ist, um irgendwie die Mission zu erschweren, sie zu boykottieren, irgendwas kaputt zu machen, sich zu entschuldigen, hihi, sorry, ich bin so tollpatschig, aber immer das Wichtige, was wir jetzt gebraucht hätten. Und auch immer Sachen weiß, die er eigentlich gar nicht wissen könnte. Ja. Und es ist so ein cooler Artikel, weil der das so durch, dass man am Ende wirklich denkt, das wäre so genial, wenn das stimmt.
Jar Jar, ich mögen die Magus.
Mein nächster Punkt ist, jetzt sterben die Schüler sogar schon beim Quidditch, weil mittlerweile ist Hogwarts so eine Todesfalle geworden, dass die Quidditch spielen, wenn es gerade blitzt. Genial.
Kommt bei mir auch sehr viel später.
Okay. Du musst ins Mikro sprechen,
Achso,
Frieda.
Entschuldigung. Ich war so in meine Notizen.
Podcast-Produzentin Frieda, du musst ins Mikro sprechen.
Profi. Ist ihr erster Podcast, Nils?
Ich habe Quidditch hab ich gar nicht aufgeschrieben diesmal, weil ich einfach, ich glaube, ich kann es einfach überhaupt nicht mehr, ich nehme es einfach gar nicht mehr an.
Du verweigerst Quidditch?
Ja, ich bin da einfach, da klinke ich mich aus und dann sag mir, wenn es vorbei
ist. Ich habe vorher noch stehen, Sirius Black ist jetzt in Hogwarts.
Ich habe als nächsten Punkt hier stehen, großer Aufruhr in den Bildern. Ah, das ist das ja.
Genau. Also ich habe vorher noch, dass die alle nach Hogsmeade fahren, außer Harry.
Ach ja, stimmt.
Und dafür hat er so ein unter vier Augen Gespräch mit Lupin, der original aussieht wie Olli Schulz' verlorener Cousin. Ist das noch jemandem aufgefallen?
Nee, weißt du, wie ich finde, wie der aussieht? Ich finde, Lupin sieht extrem aus wie der Rektor von Bueller. Der Rektor aus Ferris macht blau.
Nee, finde ich nicht.
Volle Kanne.
Nee, das ist auch der gleiche aus Howard the Duck, ne?
Genau. Der sieht 100% so aus.
Nee, der sieht ja fies aus.
Der sieht original ganz genau so aus.
Der sieht ja fies aus.
Das ist ein siamesischer Zwilling.
Nee, das finde ich nicht.
Okay.
Der hat ja ein Kinn.
Können wir das abstimmen lassen?
Von wem?
Den Hörern.
Okay. Ja, da müssen wir die Statistik
erstellen. Olli Schulz oder Ferris Bueller.
Sieht Sirius Black aus wie...
Nee, nicht Sirius Black, Lupin.
Ja, sieht Remus Lupin aus wie Olli Schulz oder wie...
Eher aus wie Olli Schulz.
Ferris Rektor.
Ja, oder...
Ferris Rektum.
Und ja, also ich kann ja nicht...
Aber ich schreibe mal den Namen von dem Schauspieler, müssen sie den halt googeln.
Ja.
Ja.
Aber eigentlich bräuchte man noch einen dritten. Das ist immer gut, wenn so eine Umfrage
Warum?
Einen dritten hat.
Nee, wir haben zwei. Jetzt nicht hier...
Okay. Und du musst halt fragen, ob wie er eher aussieht, ne? Weil wahrscheinlich sieht da kein
von meinen... Ich lese es euch gleich nochmal vor.
Sehr gut, Marie.
Aber ich habe ja eh bis Quidditch nichts mehr.
Ja, okay, pass auf. Haben sie nicht dazwischen, haben sie noch eine Unterrichtsstunde bei Snape? Und der gibt den, und das hat mich echt gestört, und da bin ich dann so ein bisschen raus und find's irgendwie albern, dass er ihnen als Strafarbeit aufgibt, den Schülern, dass sie zwei Rollen Pergament vollschreiben sollen, als hätten die keinen ernsthaften.
Ja, das ist ein altes Bild, ein neues Bild. Du musst das Bild aus Ferris Zeit nehmen.
Aber ich mache gar kein Bild dazu, sondern nur den Namen. Wenn ich eine Umfrage mache, kann ich kein Bild dazu
Dann
machen.
Musst du der Direktor von
dann
Ferris
machen.
Dann musst
du zwei GIFs anbieten oder so.
Also das geht nicht, weil ich eine Umfrage mache. Ich kann da nichts anderes dann anhängen. Entschuldige bitte. Aber ich kann darauf ja nochmal mit Fotos antworten.
Dann schreibt der Rektor aus Ferris.
Ich mache einen Thread.
Ja, aber dann sind wir tatsächlich auch schon...
Ja,
was fandst du scheiße, sorry?
Dass, dass die zwei Rollen Pergament vollschreiben sollen.
Ja, als Strafarbeit, als gäbe es keine Blöcke. Das ist wieder dieses alberne, warum sieht es aus wie im Mittelalter in der Kneipe-Ding.
Aber
ich weiß,
dass
ich übrigens bei dir
ja,
bin, oder bei dir, bei einem von euch.
Aber das scheint ja auch so eine Snape-Sache zu sein, weil er benutzt ja auch den ältesten Dia-Projektor aller Zeiten, wo noch so runde, bemalte Gläser drin sind. Genau. So sieht er original aus.
Soll ich das nehmen?
Ja.
Okay. Aber nimm auch ein gutes von Olli Schulz.
Jetzt haben wir schon mal ein Problem.
ich fand diesen Dia-Projektor viel verstörender. Das war so bescheuert, dieses, wo die noch so direkt aufs Glas gemalt sind, die Motive. Und dann lässt er das auch so schnell durchlaufen. Das fand ich irgendwie, da war ich nicht mit einverstanden mit diesen Unterrichtsmethoden. Aber was ich cool fand im Unterricht war, dass ja Harry von Malfoy so eine Spottkarikatur zugeworfen bekommen hat. Und die Karikatur war animiert.
Ja,
da ich dachte, das
geil.
Hätte völlig neue Möglichkeiten in meiner Schulzeit ergeben, wenn die Karikaturen, die ich den Leuten so als Briefchen zugesteckt habe, sich auch noch bewegt hätten.
Aber dafür war das ganz schön lame. Also das Entschuldigung fürs...
Klar, also, aber wir wissen alle, in Wirklichkeit wäre da irgendwie so ein riesen explodierter Pimmel drauf gewesen.
Ja,
oder so, oder so ein Pimmel, der ihn auf den Kopf schlägt oder ja. Irgendwas mit Pimmeln. Mein Gott, das sind Jugendliche. Ja. Und sie können Bilder animieren.
Ja, super.
Das wäre irgendwie sowas gewesen, ganz klar. Aber das haben sie sich dann doch nicht getraut, so weit zu gehen, so realistisch zu sein. aber das fand ich irgendwie cool, diese animierte Karikatur, die hatte ich mir noch extra aufgeschrieben.
Ja.
Ich fand übrigens diesen Aufruhr in den Bildern irgendwie, komme wieder drauf zurück, meine klassische, klassische Harry-Potter-Kritik, diese Bilder. Ich bin da immer noch nicht mit einverstanden, mit diesen beweglichen Bildern, weil jetzt ist es so, ab diesem Teil offensichtlich, dass jeder aus jedem Bild jederzeit in jedes andere Bild gehen kann, was dazu führt, dass eine originalgroße Giraffe in 5 Bildern gleichzeitig ist, weil sie da so durchläuft.
Weil es sehr, sehr cool aussieht.
Aber es ist wirklich künstlerisch eine Bankrotterklärung. Die armen Typen, die die Bilder gemalt haben, läuft da plötzlich ein Stück Giraffenhals durchs Bild. Das hat kein Künstler jemals gewollt.
Aber meinst du nicht, dass in der Zauberwelt, also in der Zaubererwelt, irgendwie Kunst einfach nochmal neu interpretiert wird?
Ja, aber
also auch das grundsätzliche Kunstverständnis ein anderes ist als dein Muggel?
Das stimmt. Und das ist das Problem. Kunst ist in der Zaubererwelt überhaupt nicht gern gesehen. Kunst als Ausdrucksform ist sozusagen im Grunde genommen verpönt in der Zaubererwelt.
Meinst du? Oder ist es einfach nur, dass sie nicht deine...
Jetzt muss ich ja nochmal nachlesen, was Maria geschrieben hat. Okay.
Wem sieht Remus Lupin ähnlicher, ist die Frage.
Und dann poste ich die beiden Bilder als Thread unten.
Ja. Ja.
Kunst ist hier, weil die Bilder, die da in der Halle hängen, sind ja ganz offensichtlich nichts anderes als ein großes Fenster oder mehrere Fenster in einen großen Raum, in dem all diese Figuren sitzen und rumhängen und ihre Sachen machen, die auf den Bildern zu sehen sind. Das heißt, die Arbeit des Künstlers ist überhaupt nicht gefragt. Was der Künstler jemals intendiert hat, ist gar nicht von Belang, sondern es wird nur so ein Fenster benötigt.
Okay,
Und die Bilder werden benötigt, damit die eine Tür aufmachen oder so. Aber es ist nicht, dass hier eine Ausdrucksform von jemandem honoriert wird, der Welt etwas zeigen möchte und der Welt etwas zu sagen hat. So funktioniert Kunst in der Zauberwelt nicht. Wird also ihrer eigentlichen Bestimmung beraubt und dem allgemeinen Kunstbegriff wird entkernt.
Aber ist das nicht nur wirklich dein Muggelverständnis von wie Kunst zu sein hat?
Aber dann sag mir mal ein Zaubererverständnis, das meinem Muggelverständnis von Kunst widerspricht, dass dieses Verständnis von Kunst rechtfertigt und gleichzeitig auch den Künstler respektiert.
Vielleicht ist es einfach in der Zaubererwelt, bedeutet Kunst und Künstler sein was anderes. Vielleicht geht es da einfach darum, eine möglichst tolle Geschichte in ein Bild zu fassen, die sich möglichst toll bewegen kann, die möglichst individuell ist. Der Künstler, der die dicke Dame gezeichnet hat, hat vielleicht einfach, ist diese dicke Dame so ein wertvolles Kunstwerk, weil sie so viel Charakter hat und weil sie so eigen ist und der Künstler ihr das mitgegeben hat. Diesen Charakter und diese Persönlichkeit und diese Exaltiertheit, also dieses Übertriebene und Große. Und das hat der Künstler dieser Figur eingehaucht, dieses Leben. Und das ist die Kunst.
Also erstmal ist es ja in der Zauberwelt so, dass sobald das Bild fertig ist oder sobald das Bild hängt, keine Ahnung, ob es fertig ist, ist es ja nicht mehr kontrollierbar. Ab dem Moment kann auf diesem Bild alles passieren.
Theoretisch.
Eben, wie gesagt, auch Figuren aus anderen Bildern rüberkommen und sich da an den Tisch setzen oder der Ritter, der dann irgendwelche Leute da weghaut.
Aber so ist es ja eigentlich nicht gedacht. Da herrscht ja jetzt nur Chaos, weil Chaos passiert ist.
Ja, aber dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt.
Ja, aber da ist doch nicht schlimm.
Ist völlig kunstfeindlich. Und dass die dicke Dame da irgendwie so wertvoll sein soll, wie du sagst, ist ja ganz offensichtlich auch nicht der Fall, weil hier wird sie einfach nur als Schloss benutzt. Das ist keine Wertschätzung. Das ist wirklich nur noch praktisch gedacht irgendwie.
Also so wie so ein Schaubild oder ein Filmposter,
wie so,
wie ein was
Schloss.
Man sich so.
Die ist wie so ein Fahrradschloss.
Oh. Ich weiß wirklich nicht, ob ich dir da zustimme. Und ich möchte einfach aus Prinzip auch nicht.
Also ich finde, ich bin ja ein großer Kunstfan und ich finde, Kunst wird in der Zauberwelt nicht gewertschätzt. Das finde ich nicht okay. Ich lasse mich einfach im Gegenteil überzeugen. Vielleicht gibt es ja so Zauberkünstler, die besondere Tricks machen, die kein Ziel haben, sondern die nur etwas Unwichtiges erschaffen, was quasi die Vision des... Weil man könnte ja so weit gehen zu sagen, dass ein Künstler, der in der Muggelwelt ein Bild malt, natürlich mit dem Abschluss des Bildes das Bild auch freigibt. Denn die Interpretation überlässt er ja dem Betrachter. Ja. Die liefert ein Künstler ja nicht mit, bestenfalls, weil das wäre ja bescheuert. Also ist ein Bild dann auch sehr frei, aber in der Betrachtung. Aber trotzdem ist es ja in seinem Inhalt statisch. Also ja. Das hat der Künstler ja schon bestimmt. Und in der Harry Potter Welt da oder in der Zaubererwelt, da ist auch das, was der Künstler bestimmt hat, spielt keine Rolle mehr. Sondern da kann dann halt, wenn es gerade vorbeiläuft, ein Giraffenhals einfach das ganze Bild ausfüllen.
Ach, ich, Maria?
Ja.
Hast du zu dem malerischen Duett?
Nee, wir haben ja da schon gestritten. Ich streite gern, aber nicht zweimal über das Gleiche.
Olli Schulz liegt vorne.
Nach zwei Votings. Ja.
14 bis jetzt. Übrigens, Leute, wenn man Votings auf Twitter postet, ja? Dann bitte nicht die Antwort drunter schreiben. Da ist so ein bisschen der Gag weg, finde ich. Das gab's jetzt schon.
Naja. Jetzt haben wir diese Kunstdiskussion geführt, damit Maria in Ruhe das Voting erstellen konnte.
Genau, und ich habe es auch auf 2 Stunden gemacht, also es ist quasi wirklich
Also
sehr
wir müssen
kurz
jetzt noch 2 Stunden weiter diskutieren.
Ja, naja, so weit wie wir bis jetzt sind, brauchen wir nicht auch noch.
Das stimmt.
Also wir haben kurz Quidditch, da wird völlig auf die Sicherheit geschissen inzwischen. Das ist völlig egal, es gewittert, es blitzt,
ja.
Scheißegal, ihr müsst raus.
Es wird ja auch jemand getroffen.
Ja, also es wirklich macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Die geben ja schon nicht viel ich auf die
so
Sicherheit ihrer Schüler und gefährliche Situationen. Ja, geht ruhig rein, haut rein.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Lehrer mittlerweile wollen, dass die Schüler sterben. Vielleicht sind es zu viele angenommen worden dieses Mal. Ist so eine Überbuchung vielleicht. Und dann müssen sie jetzt so, oh, heute Blitz, lass mal Quidditch spielen. Und los geht's. Jag mal den Schnatz richtig hoch. Schnatz finde ich irgendwie geil. Hallo Schnatz, wie geht's dir? Wie war dein Tag?
Ich habe ein Wortspiel nach Quidditch. Wir haben einen kauzigen Jahreswechsel. Weil immer wenn wir so einen Jahreswechsel haben, fliegt
der Kauz lang?
Ja.
Ah.
Das ist ein kauziger Jahreswechsel. Okay.
Der Jahreswechsel wird uns ja permanent durch die Sauerweide dargestellt.
Aber wir hatten noch ein besseres gestern.
Die Auerweide.
Die Auerweide. Jetzt findet es nämlich eine Frechheit, dass da so ein paar Wortspiele ausgelassen wird, dass anstatt, dass sie nun, ja. dass sie peitschende Weide heißt. Finde ich nicht okay.
Die muss doch die Sauerweide heißen.
Und ich fand halt, sie muss die Auerweide
heißen. Auerweide ist definitiv.
Übrigens ist ja Harry, irgendwann zieht er sich ja seinen Unsichtbarkeitsumhang an und geht trotzdem da, wo die alle sind, hin.
Und macht wieder die gleiche Sache, weil er nämlich...
Weil er Unsichtbarkeit nicht versteht.
Ja, ja. Und er versteht nicht, was der Vorteil davon ist. Und dass das quasi...
Na,
und
vor allem...
Nee, dass das Ziel bei Unsichtbarkeit nicht sein muss, wie kann man mich trotzdem sehen.
Ja, aber vor allem, er klaut ja, ich glaube Neville oder so, ja. Den Lolli, während er unter dem Umhang ist und geht dann mit dem Lolli weg, sodass ja. er plötzlich ein Lolli in der Luft rumspaziert.
Ja.
Aber wenn er den Lolli klaut, weil er den haben wollte, wieso nimmt er den dann nicht unter den Umhang, um daran lecken zu können?
Ja, er will erstmal, dass der kalt wird. Ich finde viel geiler, dass der Umhang eigentlich nur unsichtbar macht, sondern auch zu einem Arschloch. Ja. Also, weil es ist einfach nicht nett.
Ja, das stimmt, das kommt noch erschwerend hinzu.
Auch später, wenn er wegrennt, dass er so in so eine Gruppe Leute reinrennt und die so wegstößt. Ja. Also wie so ein Unsichtbarkeitstrottel. Ja. Dem sollte man echt den Unsichtbarkeitsführerschein wieder wegnehmen.
Das stimmt, das finde ich auch. Das hat er irgendwie noch nicht so richtig kapiert, wo es da so die Sache ist.
Ich soll atmen. Meine Uhr sagt mir, ich soll atmen.
So, dann Jahreszeitenwechsel und dann ist ja auch Harry im Büro von...
Ich habe noch was.
Ach so.
Er ist ja dann quasi unsichtbar und dann, finde ich, kommt die wirklich filmigste Filmszene aller Filme, weil er dann sozusagen nicht nur unsichtbar ist, sondern er stolpert auch noch in eine Situation herein, wo Professor McGonagall quasi zwei Leuten die alles erklärt.
Ja.
Quasi. Und aber so aufgesetzt, weil eigentlich die Prämisse der Situation ist, dass alle das wissen.
Ja.
Und wie sie es dann trotzdem erklären und die beiden dann auch immer noch die richtigen Fragen stellen, fand ich so krass aufgesetzt. Ich dachte, oh, hätte man das nicht eleganter machen können? Also das ist wirklich so Exposition Tuesday hier in diesem Raum. Ja. Wenn sie weitergehen, sehen sie rechts.
Gibt's aber später nochmal so eine Szene. Dieser Pseudo-Showdown mit Snape und Sirius und Peter Pengelwissel.
Peter Pengelwissel, ja.
Und Lupin, wo sie da in diesem schrägen Haus.
Ah, ja.
Das ist auch so richtig, ja. Das ist so richtig Milowitsch-Theater.
Ja, nee, aber
noch, da kommt jetzt noch so der Liebhaber aus dem Schrank und so.
Ja. Und da sagt immer dieses Everything Wrong With, sagt immer, oh, sie spielen wieder das Pronoun-Game. Immer dieses mit, ich muss ihn umbringen, wo so quasi mal mit einem Satz kurz mal klären könnte, dass damit nicht Harry gemeint ist, sondern die Ratte, damit nicht alle Kinder panisch sich zweieinhalb Stunden an die Wand drücken. Weißt du, dass man so, aber das ist halt dann für Filme immer wichtig, dass kurz unklar ist, wen er denn jetzt meint und so. Aber in so einer wirklichen, realen Dialogsituation würde man das gleich mal klarstellen.
Ja.
Ich meine nicht dich.
Und dann ist Harry im Büro von Lupin und da irgendwie, um irgendwas mit ihm zu besprechen und so. Und da muss ich mal sagen, Lupin, bei aller Liebe,
bei aller Lupin,
ja. hat einen äußerst, kann man eigentlich nur seltsam nennen, einen äußerst seltsamen Kerzengeschmack, denn ja, in seinem ganzen Büro stehen Wirbelsäule-Kerzen.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Und es ist halt das Büro für quasi Verteidigung gegen die dunklen Mächte, aber es ist offensichtlich.
Aber wieso denn Wirbelsäule-Kerzen?
Super merkwürdig, weil die sind auch wirklich gruselig.
Also so total. Die sehen halt aus wirklich wie Wirbelsäulen.
Ja, weil die auch so ein bisschen schräg sind. Also
da
so ein
sind auch alle Wirbel römisch nummeriert.
Die haben alle irgendwie so eine Skoliose. Also.
Aus der Szene kommt übrigens das beste Harry Potter-GIF. Also das ist ja die Szene, in der jetzt Harry Potter lernt, wie er einen Patronus beschwört.
Ja.
Google mal Harry Potter Scrotum, S-C-R-O.
K-U-M.
Na, ich sag nur.
Und kannst ja mal ein GIF aufmachen.
Der Text ist halt.
Ach so, wegen der Mundbewegung.
Ja. Diese Stille kann man vielleicht kurz.
Nee, das war jetzt einer der besten Momente dieser Folge.
Also, ich weiß ja mal alles,
was viele nicht wissen. Frieda und ich arbeiten jetzt zusammen, also das wissen viele. Aber was viele nicht wissen, ist, dass Frieda quasi die sehr viel diszipliniertere und bessere und wirklich feinfühligere Podcast-Schneiderin ist, als ich es bin. Und Frieda macht es jetzt super nervös, weil ich lasse das alles drin. Es ist mir wirklich einfach egal, weil es ist live, Leute. Es ist einfach live.
Wow. Ja, ich werde damit leben lernen. Aber ihr könnt ja mal alle dieses tolle GIF, oder vielleicht könnt ihr es auch, keine Ahnung, wenn die Folge raus ist, könnt ihr es ja mal teilen. Ich finde es super.
Ja.
So.
So.
Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich ein Olli Schulz-Bild genommen habe mit Schnurrbart und ein Jeffrey Jones-Bild ohne Schnurrbart, weil die Leute offensichtlich gar keine.
Nee, vielleicht habe ich auch einfach recht, Maria.
Nee, ich finde, Nils hat recht.
Du warst überhaupt gar nicht bei ihm. Als wir beide die Vorschläge gemacht haben,
Nils wieder weintlich. Wir müssen hier was machen jetzt.
Oh, nur weil du.
Nee, stimmt. Ich finde auch beide stimmen nicht, aber ich finde, dass er noch Jeffrey Jones noch mehr stimmt. Aber es ist vielleicht auch wegen den rötlichen Haaren.
Ja.
Okay, hier ist die Stimmung jetzt gerade. Okay, also Expecto Patronum Übungsstunde.
Ja.
Ah, ihr wart damit, also so die Kerzen waren quasi jetzt ein Thema.
Ja.
Also es ist ja, ich habe irgendwie gelesen, das ist vielleicht jetzt, da bin ich jetzt vielleicht Captain Obvious und ihr so, ja klar, das wissen halt alle. Aber ich fand es ganz interessant, weil mir das nie aufgefallen ist das quasi jeder Professor gegen die Verteidigung der dunklen Kräfte nur ein Jahr immer an der Schule ist.
Ja.
Und das ist aber wohl irgendwie schon so eine Tradition, die es ewig gibt. Und das will ja immer Snape machen. Das ist ja sein Traumjob. Es ist immer so ein Running Gag, dass alle sagen, der will seit Jahren dieses Fach übernehmen.
Ja.
Und dass Dumbledore ihn da nicht einsetzt, weil er zu wichtig ist, weil so ein Pech auf diesem Unterrichtsfach liegt, dass immer jeder, der das macht, das nur ein Jahr lang macht, weil er dann entweder tot ist oder in der Klapse oder irgendwie so im Knast.
Und das ist der Grund, warum Dumbledore.
Deswegen setzt Dumbledore ihn da nicht ein, weil er zu wichtig ist und eine zu wichtige Rolle in dieser ganzen Sache spielt und er will, dass er da bleibt.
Vielleicht ist Snape darin ja auch einfach nicht so gut.
Ich glaube, Snape ist daran sehr gut, weil er es am besten versteht, weil er ihm so nah ist, dieser dunklen Macht.
Aber ich glaube, er ist einfach ein brillanter Potionsmaker.
Ist es denn die offizielle? Also ich war so
Frieda wurde gerade vom Mikrofon angegriffen. Ja. Wir haben es nicht gemerkt. Ich war auf einmal so nah dran. Ich habe mich kurz erschrocken.
Ist das die offizielle Erklärung, dass Dumbledore ihn nicht zum...
Ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo.
Finde ich gut, weil ich habe mich nämlich immer gefragt, warum er es denn nicht wird.
Ja.
Aber macht ja total Sinn.
Weil irgendwie so ein, weil man glaubt, da liegt irgendwie ein Fluch drauf auf diesem Fach.
Dann kommt irgendwann eine Szene.
Dann sollte er vielleicht allerdings nicht Gilderoy Lockhart einstellen, das wäre mal so eine.
Gute Idee. Ja. Dann kommt danach haben wir eine Szene, wo so die Dreier wieder unterwegs sind. Und Ron regt sich mega über Hermines Katze auf, weil er meint, dass die Katze seine Ratte gefressen hat. Und findet es irgendwie ein Unding, dass Hermine diese Katze hat und so. Aber schafft das nicht mal 5 Minuten auf seine scheiß Ratte aufzupassen. Also der Film geht ja schon damit los, dass seine Mutter ihm die Ratte an den Zug hinterherbringt, weil er es mal wieder irgendwo vergessen hat.
Ja.
Also da würde ich mal ganz vorsichtig sein mit der Tierkritik, wenn ich selber mein Tier so null unter Kontrolle habe.
Naja, aber wir wissen ja auch, warum das Tier in diesem Film nicht unter Kontrolle ist.
Aber
es will ja
trotzdem,
weg.
Ja, aber es ist
ich verstehe
halt,
schon, was
man
du meinst.
Könnte ja auch so einen Rattenkäfig bauen, da wird der dann nicht so einfach
rauskommen. Die treffen ja dann Hagrid am See. Der gerade bei der Verhandlung war wegen seinem Hippogreif. Und Hagrids Version von sich hübsch machen ist ein Karnevalskostüm.
Diese Krawatte.
Ja. Hagrid, was könnte so, weil ich habe da mal so ein, dann gab es da also am Set, ich habe mal so ein Foto gesehen von so einer deutschen, sehr merkwürdigen Veranstaltung. Ich glaube, dass das auch was mit Zaubern ist.
Vorsicht.
Ich hab nur englische, total untolerante Menschen und deren Blick auf Karneval gerade versucht zu channeln.
Sehr gut. Okay.
Ja, aber das war so lustig, weil er so eine lustige Krawatte umhat und naja, es war halt lustig.
Das stimmt. Ich finde überhaupt, Hippogreif ist auch so ein komischer, das hört sich an, als wäre das so ein Fitnessgerät oder so. Das
stimmt, irgendwas mit Wasser oder
wie
so.
Wie der Gyro-Twister. Ja. Ich war halt wieder 3 Stunden auf dem Hippogreif. Ich bin total am Ende.
Naja, aber wäre auch wahr.
Ja, ja absolut. So, und dann, was ist dann?
Ich habe jetzt hier stehen, dass Harry Peter Pettigrew auf der Karte sieht.
Ja.
Und kurz davor ja im Exposition Friday erfahren hat, dass der eigentlich tot ist.
Ja.
Die Karte findest du ja so toll. Im Grunde genommen ist sie das Hogwarts-Navi.
Ja, na, es ist so ein bisschen das Hogwarts-Google, die uns so beobachten.
Das ist so ein Google-Navi. Es ist eigentlich so ein Foodora, wo man so aussieht, wo der Fahrer ist.
Ja, stimmt.
Der mit meinem Essen kommt.
So ein GPS-Tracker.
Aber super ätzend auch, wenn du dich mit Freunden verabredest. Ey, Alter, jetzt ist der wieder am Quatschen stehen geblieben.
Das denkt man ja bei so einem Foodora-Fahrer auch immer. Alter, fahr weiter, ich hab Hunger.
Ja, so lange ist nirgendwo rot.
was wirklich ein bisschen unlogisch ist an der Karte.
Ja.
Die Zwillinge hatten ja die Karte.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja.
Wissen die nicht, wer Peter Pettigrew ist und dass der tot ist? Es hätte denen nicht mal auffallen müssen, dass irgendwie in Hogwarts immer ein Peter Pettigrew rumläuft?
Ich dachte, da sieht man nur, wen man kennt.
Nee, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die wissen das gar nicht. Peter Pettigrew ist halt ein Freund gewesen von Harrys Eltern. Also ich glaube nicht, dass sie es wissen. Und ich glaube auch, dass da sind ja so viele Schüler, dass du dann quasi, wenn du raufguckst und einen Namen nicht kennst, dann achtest du auf den ja auch nicht.
Ja, okay.
Würde ich jetzt sagen.
Check.
Okay. Aber ich finde die Karte super.
Mhm.
Also ich, ja.
Okay, Nils. jetzt geht ja quasi der Teil des Films los, den wir zweimal sehen.
Ja.
Die drei gehen quasi zu Hagrid, kurz bevor der Hippogreif, ich habe seinen Namen vergessen, er hat schon auch einen Namen.
Silberschnabel.
Seidenschnabel.
Geköpft werden soll. Das war ja sozusagen, weil er Draco Malfoy am Arm gekratzt hat und sich dann Lucius, also Dracos Vater, so aufgeregt hat, muss jetzt dieser Hippogreif, Seidenschnabel, geköpft werden.
Auf und, dem Weg dann wie so diesen random Henker da.
Genau,
sein.
Dieser Henker auch. Wie oft hat der denn was? Warum hat denn Hogwarts einen Henker? Also das frage ich mich jetzt wirklich.
Nee, der kommt, glaube ich, vom Ministerium, der Henker. Der ist nicht von Hogwarts.
Aber hat der vorher auf dem Weg noch gefragt, habt ihr da einen guten Platz im Hof, wo ich vielleicht nachher noch meine Klinge, weil bei mir zu Hause kann ich das nicht machen, oder was? Ja,
anscheinend. Aber der ist irgendwie, der kommt
ist
doch
wie
von...
Ist wie so ein Henker-Backstage. Der gibt dann irgendwie so einen Rider irgendwie. Also ich brauche auf jeden Fall eine Ecke, wo ich mit... Ne? Und aber ich verstehe auch nicht... Ach, hallo.
Aber auch, dass es überhaupt in der Zaubererwelt auch einen Henker gibt, der also auch mit dieser Riesenaxt offensichtlich einen Job hat. Also das scheint ja dann öfter vorzukommen, dass da gehängt wird.
Ja, aber das
nicht gehängt.
Gehängt. Ja, naja, naja. Was ist denn das?
Geköpft.
Ja, aber gehängt mit K, also gehenkert.
Ja, aber ich glaube, sagt man das nicht.
Doch, sagt man so.
Nils, dein Gesicht ist viel zu selbstsicher gerade für so einen Scheiß.
Man sagt, aber es heißt halt gehängt. aber ich finde das gar nicht unwahrscheinlich, dass es in der Zaubererwelt einen Henker gibt. Wieso nicht? Also, gibt es auch Zauberer und Hexen, da muss es auch einen Henker geben.
Ich bin schon lange durch mit dem Thema.
Okay. Haben wir schon, dass Hermine Malfoy einen reinhaut?
Oh, stimmt.
Finde ich super.
Das ist auch ein Trivia, dass sie das viel zu doll in echt gemacht hat beim Dreh und danach im Interview gesagt hat, sie weiß nicht, was über sie gekommen ist und ihr das total leid tut. Sie hat ihm irgendwie wohl wirklich die Nase blutig gehauen oder so. Oh
Gott. Hat er sich bestimmt gefreut. War für ihn sicherlich auch eine witzige Anekdote.
Was übrigens, ich habe übrigens noch einen kleinen, falls ihr euch nach Trivia fühlt gerade, ist
ja, bitte.
Für euch eine Sache, die gerade sein könnte. Der Regisseur wollte gerne, um die Charaktere besser kennenzulernen, ein kleines Essay über die Charaktere von den drei Hauptdarstellern. Und woran man merkt, dass sie sehr gut gecastet sind, ist, dass Emma Watson original ein 16-Seiten-Ding abgegeben hat. Harry, also Daniel Radcliffe, so ein Ein-Seiten-Ding. Und Rupert Grint hat nie was abgegeben. Total lustig.
Mega gut.
Und Gary Oldman hat, als er Daniel Radcliffe kennengelernt hat, sich vorher erkundigt und hat erfahren, dass er Musik machen gerne mag und hat ihm eine Bassgitarre bei ihrem ersten Treffen geschenkt.
Das uncoolste Instrument in der Band.
Naja, wahrscheinlich hat er sich schon schlau gemacht, dass er das wohl spielt. Das ist doch, was?
Ich finde überhaupt Bass nicht das uncool.
Hier eine Triangel.
Ich fand Bassspieler immer toll, weil die haben so Rhythmus in den Fingern.
Ja, und die waren immer so lässig und haben so.
Ja, der von Pulp war cool. Nee, von Blur.
Okay.
Was ist für dich das coolste Instrument?
Na, Gitarre natürlich.
Nee, nie gewesen.
Ja, klar.
Schlagzeug und Bass.
Gitarre können immer, ja genau, Schlagzeuger und Basser.
Die haben ein gutes Rhythmusgefühl, das ist wichtig für Dinge.
Ist schön, es muss ja auch für diese Typen Frauen geben, die auf sie stehen. Ist schön, dass hier zwei davon sind.
Du weißt schon, dass wir verlobt sind? Aber du spielst natürlich irische Pfeife da. Das ist natürlich bei mir auf weit abgeschlagenem Platz 1. Das nenne ich halt nicht, weil es so offensichtlich
aber
ist.
Aber und Gitarre.
Ja, und Gitarre.
Spielst du auch Schlagzeug und Bass?
Bass nicht, aber Schlagzeug.
Oh, Bass aber auch sehr aggressiv nicht.
Es gab mal in Düsseldorf in den 90ern eine Band, die hieß Der Bassist ist ein Arschloch. Und der ist dann irgendwann ausgestiegen, weil die Leute so mal alle geglaubt haben.
Und hieß die Band dann Unser alter Bassist war ein Arschloch?
War irgendwie nicht so eine gute Idee.
Also, genau, dann sind die da, Rons Ratte ist auch schon wieder abgehauen. Und sie sind jetzt bei Hagrid und müssen dann schnell abhauen, weil der Minister da kommt mit dem Henker und Dumbledore. Und dann rennen sie hinten schnell aus der Hütte raus und verstecken sich noch ein bisschen hinter den Kürbissen und rennen dann in den Wald.
Ja, und Hermine hört noch was hinter sich und da dachte ich, als ich, obwohl ich den Film nun wirklich oft genug gesehen habe, aber jedes Mal wieder, wenn ich diese Szene denke, denke ich, das, was sie hört, ist Sirius.
Ah. Und dann sind sie wieder, dann sind sie ja dann an der Auerweide. Ja. Und da wird ja, dann ist ja hier der Wolf und der zieht ja dann Ron mit seiner Ratte quasi, weil der ihr nachgerannt ist, in unten rein, also in die Auerweidenkeller-Situation. Ja. Und hier habe ich mich gefragt, gibt es mehrere Auerweiden? Weil als die Jungs in Teil 2 mit ihrem Auto in der Weide landen, steht die doch einfach an der Mauer von.
Ja, die steht woanders, aber ich glaube, es gibt nur die eine.
Also das ist quasi einfach umdekoriert. Okay.
Ja, ich meine auch, dass der Eingang zum tropfenden Kessel im ersten Film war der auf der rechten Seite an der Ecke und jetzt war er an der linken Seite mitten in der Straße.
Ja, also ich glaube, das habe ich irgendwie auch gelesen, dass der Regisseur ganz viele Sachen umgestaltet hat. So. Und dass danach aber alles so geblieben ist. Ab ihm. Also er meinte, eins seiner Ziele war, Hogwarts Grundriss verständlich zu machen. Deswegen hat er ganz viele Kamera, dass Leute irgendwo von irgendwo rein und raus an Orte, die man so kennt, dass man, hinter der Halle, wenn man nach da geht, kommt das und so. Ja. Das war ihm wohl super wichtig.
Also im Grunde genommen ist auch bei den Machern Chris Columbus am unbeliebtesten.
Keine Ahnung, da möchte ich jetzt auch, da müssten sie mit meiner Presseabteilung sprechen. Aber das fand ich jedenfalls ganz interessant.
Ja.
Ja, fand auch diesen Auerweide-Kampf ganz cool, irgendwie, wo Hermine da so hoch und dann, ja. Harry, und dann aber Harry mitzieht, was nicht so richtig viel Sinn macht, so, nee. Weil wie soll er ihr da helfen, wenn er auch weggeworfen wird. Ja. Aber das war trotzdem irgendwie ganz, ganz witzig gemacht, ganz spannend und so.
Ich fand es lustig, dass die peitschende Weide zur heulenden Hütte führt, weil das ist irgendwie so ein bisschen Adjektiv-Game.
Ja.
Ende dieser kleinen Anekdote aus meinem Gehirn.
Was habe ich denn jetzt hier?
Ich habe als nächstes, wie kam denn Sirius nun nach Hogwarts? Aber da, das klärt sich glaube ich später, weil sich irgendwie auch so das Remus ihm geholfen hat, da reinzukommen irgendwie, ne? Weil nämlich, weil ich fand es so ein bisschen billig rausgeredet, weil Snape ja die Frage, also mit Dumbledore irgendwie durch die schlafenden Kinder spaziert, natürlich auch wieder, ja, die schlafen bestimmt. Wenn wir zu laut reden, das erfahren die dann nicht. Und Snape dann irgendwie sagt, haben wir denn eine Ahnung, wie ein Sirius Black überhaupt in Hogwarts reingekommen ist? Weil es wird ja eigentlich sehr gut von den Dementoren bewacht und so. Ja. Und dann gibt es eine Theorie und Dumbledore sagt, es gibt ganz viele, eine unglaubwürdiger als die andere. Und denke ich so, ja, na, aber wie denn jetzt? Also, wie ist er denn jetzt reingekommen? Weil dann hätte man die Dementoren ja nicht installieren müssen, wenn er sowieso einfach reingehen kann.
Na, ich sage mal, der ist als Wolf rein.
Ja, aber das kann ja nicht der Trick sein.
Nee, das kann wirklich nicht der Trick sein.
Nee. Das okay. Wissen sie ja, dass er das kann.
Aber wenn es halt wirklich auch diese ganzen Geheimgänge gibt, die nach Hogwarts rein oder an Hogwarts ranführen aus unterschiedlichen Ecken, gibt es ja total viele, haben die Jungs ja mit der Map bewiesen und die Map hat ja vorher der Gruppe sieben. Um Sirius. Ich glaub,
die sagen sieben, gibt es, die Zwillinge sagen das doch zu Harry. Es gibt sieben Ein- und Ausgänge nach Hogwarts, Geheimgänge oder so.
Ja, und dadurch, dass die Marauders Map ja vorher Sirius und James und den anderen beiden, also Pettigrew und wer ist der vierte? Lupin, klar. Dass denen die gehört hat, dadurch kennen die wahrscheinlich die ganzen geheimen Zu- und Ausgänge.
Ja.
Das könnte ich mir halt eher noch.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es dann da halt das Pronomen-Game, wo wir ganz kurz noch denken, dass Sirius Black jetzt, wo er da vor ihnen steht, wirklich Harry Potter umbringen will und die ganze Zeit, ich habe 12 Jahre gewartet, ihn umzubringen, ich muss es jetzt tun und Lupin geht so dazwischen und dann entwaffnen sie sich alle gegenseitig. Da ist mir auch aufgefallen, dass der Expelliarmus-Zauber hat wirklich sehr verschiedene Stärken, weil manchen geht einfach nur der Zauberstab aus der Hand, während Snape durchs halbe Zimmer fliegt.
Also da ist auch scheinbar der wirklich der stärkste Zauber überhaupt nach dem Todesfluch.
Ja.
Weil es einfach, da ist dann auch zu Ende für den gegnerischen Zauberer.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also da verstehe ich überhaupt nicht, warum die noch überhaupt noch was anderes machen im Kampf.
Ja.
Weil das wäre ja wirklich nur das Einfachste von allen.
Absolut. Naja, und dann gibt es da eine große Oha-Situation, weil wir jetzt endlich erfahren, wer Sirius wirklich ist, wer Peter Pettigrew ist, dass Ron eigentlich keine Ratte, sondern einen kleinen dicken Mann sein ganzes Leben mit sich rumträgt.
So super creepy. Aber ich weiß noch, dass ich damals diese Auflösung total geil fand.
Ich fand die auch gut.
Also das war wirklich ein echt cooler Moment.
Ja, ich dachte auch, ich wurde auch quasi nicht gespoilert, ich dachte auch, bis zu der Szene, dass Sirius Black böse ist.
Ja, ich auch. Ja, und dann beschließen sie, Peter Pettigrew irgendwie dem Gericht zuzuführen. Oder,
Azkaban quasi.
Oder Dumbledore, genau.
Oh, Frieda? Ich habe noch ein Zitat. Ja. Severus kommt ja, also Snape kommt ja und mischt sich ein.
Ha?
Sind wir da schon? Da sind wir noch, ne?
Ja.
Okay. Da in dem Milovic-Theater.
Genau. Und mein Lieblingszitat, glaube ich, aus dem ganzen Film ist, dass Lupin zu ihm sagt, Severus sei kein Dummkopf. Und Sirius sagt, aber er hat sich doch so dran gewöhnt. Und das fand ich halt einfach, das geht halt super, super schnell. Ja. Und das ist halt so ein, also wirklich eine sehr, sehr schnelle, es geht ja auch noch weiter. Das ist ja nur der Anfang irgendwie, glaube ich, von dem Wortgefecht. Was fand ich mega gut.
Wer hat sich daran gewöhnt?
Na, Lupin sagt, Sirius sei kein Dummkopf. Und Sirius sagt daraufhin, aber er hat sich doch so dran gewöhnt.
Ah, jetzt verstehe ich's.
Ich verwechsel immer Severus und Sirius, das sind sie mir zu nah beieinander, die Namen.
Ich glaube, Snape und Sirius ist
ja,
besser.
Snape.
Ja.
Geht aber das, Nils?
Das geht, Marie.
Okay. Na, wir versuchen uns natürlich all deinem schon etwas älteren Gehirn anzupassen.
Ja, das ist ganz gut.
Wir sind da ein bisschen flexibler.
Ja, dann gehen sie alle raus. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum werden eigentlich Gefangene nicht so abgeführt wie in Fantastische Tierwesen 2? Das fand ich nämlich geil, wie da der Grindelwald ins Gefängnis gebracht wird, so schwebend hängend.
Ja, schwebend hängend und dann die Arme hinterm Rücken.
Genau.
Und dann schwebt er einfach
gut
neben den her.
Ja, das war ziemlich gut, fand ich. Das sah auch gut aus. Aber ich dachte, das müssten sie eigentlich mit dem Peter Pettigrew auch machen.
Ja. Dann wäre der nämlich auch nicht einfach, hätte er sich einfach zurückverwandelt und weggerannt. Genau. Da hätte ja vielleicht jemand ein etwas besseres Auge. Auch finde ich, dass Lupin so ein bisschen die Vollmond-Sache
in die sollte
Kalender
er
haben
sollte.
Ja, also, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil nicht nur sollte er das einfach im Kalender haben und dann vielleicht sagen, nee, passt mal auf, Leute, ich warte mal hier drin, macht ihr das mal da draußen. Ja. Sondern offensichtlich gibt es ja auch einen Trank, der ihm sozusagen genau. hilft, dass es nicht passiert. Auch den hat er nicht im Griff. Ja. Und dann finde ich, haben alle recht, dass er nicht Lehrer sein sollte. Also weil, okay, wir geben dem Werwolf eine Chance wegen mir, aber es gibt zwei Sachen, die er verhindern kann. Er kann diesen Trank nehmen und er kann nicht in den Vollmond gehen. Und er macht halt beides nicht.
Ja.
Also, und dann wird er halt zum siamesischen Vollmond.
Zum Vollmond wird er.
Zum Vollmond.
Gott. Oh, ist auch meine sechste Stunde.
Ja, das ist auf jeden Fall, das habe ich auch gedacht. Jetzt ein bisschen viel Erklärungen, die nicht eingelöst wurden.
Ja.
Und
dann rennen irgendwie alle und dann.
Ich fand das übrigens, was ich auch irgendwie doof fand, war der Peter Pettigrew, der verwandelt sich ja selber wieder zur Ratte, um abzuhauen und nimmt dafür einen Zauberstab, der wird ihm dann aus der Hand geschossen von
da
Harry.
Da hat er das aber schon gemacht.
Aber er ist dann noch die ganze Zeit Peter Pettigrew, um dann noch so, also er ist Peter Pettigrew, hält den Zauberstab auf sich, um sich zur Ratte zu verwandeln. Harry Expelliarmus ihm den Zauberstab aus der Hand. und dann steht Peter Pettigrew da noch so ein paar Sekunden, um noch so ein, naja, da warst du wohl zu spät, mein Junge, Blick machen zu können, in aller Ruhe, um sich dann langsam zur Ratte zu verwandeln.
Es muss halt wehtun jetzt.
Ja, aber diese Pause, weil eigentlich müsste er sofort, wenn er den Zauberstab auf sich richtet, dann auch zur Ratte werden. Aber dass dann da so eine diese Verzögerung, um noch so einen coolen Blick machen zu können, das fand ich irgendwie nicht okay.
Aber ich habe auch nicht ganz verstanden, seit wann brauchen dann Animagi? Ist das schon immer so, dass man als Animagus einen Zauberstab
eigentlich
braucht?
Nicht.
Man
macht
verwandelt
eigentlich gar keinen
sich
Sinn. Na, eben.
Vielleicht hat er noch was anderes vorgehabt und ach, keine Ahnung.
Ja, das kann, also dass er gar nicht den benutzt hat, um sich selber zu verwandeln, sondern eigentlich was anderes machen wollte. Vielleicht wollte er sich wegzaubern oder so.
Stimmt, das könnte sein.
Und dass er quasi, als er dann Expelliarmus war, dass er dann eigentlich gesagt hat, na gut, dann halt Ratte.
Stimmt.
Also vielleicht.
Das würde wahrscheinlich noch viel mehr Sinn machen. Da habe ich mich irgendwie gewundert, dass das so verzögert eintritt.
Ja. Das nächste ist, dass quasi Sirius kämpft als schwarzer Hund als Grimm mit dem siamesischen Vollmond.
Ja.
Und wird verletzt und irgendwer jault den
ein
Wolf
anderer
weg.
Wolf
ein anderer Wolf jault den aktuellen Wolf weg.
Na, wir haben ja vorher gelernt, dass der Werwolf darf
genau.
Ich fand es ja eigentlich noch logisch, weil wir haben vorher in der Werwolf-Unterrichtsstunde gelernt, dass ein Werwolf nur dem Ruf anderer Werwölfe folgt.
Genau.
Snape hat auch extra eine Werwolfstunde gemacht, weil er wusste, dass Lupin Werwolf ist.
Genau, und wollte, dass die Schüler sicher sind.
Genau.
Snape, die alte Nudel.
Der weiß, wenn der mal ein bisschen offener wäre, wenn der mal ein bisschen mehr auf Leute zugehen würde,
dann hätte er
gleich viel weniger Ärger. Der hat ja immer so viel Ärger, weil er immer alles so für sich, mit sich ausmacht.
Ja, und weil er immer so ernst guckt und er könnte auch mal Haare waschen.
Ja. Aber er muss ja wie ein Wichser wirken. Sollte mehr Äpfel essen. Genau, und jetzt torkelt quasi Sirius verletzt weg, als Mensch wieder, und liegt dann an einem See rum, wo Harry dann auch hinkommt und, Sirius, stirb nicht! Und dann kommen alle Dementoren an.
Ja, weil nämlich ja vorher, wir brauchen ja irgendeine richtige Verbindung von Harry zu Sirius, und Sirius stellt ihm als seinen Patenonkel in Aussicht, du kannst bei mir wohnen, du musst nicht mehr zu den scheiß Dawsons
zurück. Wir sind jetzt eine Familie,
wir hängen zusammen
ich kümmere
ab
mich
so.
Um
wird
dich,
richtig
Harry
geil,
ist,
du, wir beide Disneyland
wir
und so.
Wir richtig geil ab und so, einfach nur in Unterhose,
komm,
schön Football
Netflix
gucken.
Chill, ja.
Das ist richtig Hammer. Wir lesen uns die Artikel im Playboy vor und so, boah, das ist so geil.
Ja. Ja, also genau. Das stellt eben so eine Aussicht. Das wird richtig cool.
Und
hier
in dem Moment wissen wir ja alle, okay, ihr sterbt jetzt alle.
Ja, genau.
Ja. Also immer wenn es so eine positive Zukunftsbesprechung gibt, weiß man ja,
never gonna
not
happen.
Going to happen.
Genau.
Und dann, und das habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben, ich mag diese Eis-Dementor-Sache. Ich mag, dass die sich so ankündigt.
Mhm.
Und dann erfahren wir, dass das Leben offensichtlich eine kleine leuchtende Kugel ist.
Ja.
Vielleicht die Seele.
Ja, aber.
Naja, ja. Oder das Leben.
Ja, und
ist ja wahrscheinlich eins dann.
Und dann kommt er, der Leuchthirsch aus dem Nichts.
Ja.
Kleine Jägermeister-Werbung.
Kleines Product Placement.
War da mal angesagt. Jägermeister Eis oder so, weiß auch nicht, wieso der so weiß ist. Auf jeden Fall ist dann da plötzlich so ein Leuchtehirsch und der vertreibt alle Dementoren von dem See. Da ist auch echt, da muss man auch mal sagen, da ist auch plötzlich eine richtige Dementoren-Bambule an diesem See. Also da sind plötzlich hunderte.
Da hat einer, Jungs, hier ist er! Weil es ihnen ja auch ein bisschen peinlich ist, dass sie einfach ihn, also sie sind ja sehr gruselig und gefährlich, aber offensichtlich nicht die dunkelsten Löcher an einer schwarzen Lochlichterkette. Weil sie es ja wirklich einfach ihren Job nicht können. Ja. Außersehen immer an irgendwelchen Kindern sich festsaugen, obwohl sie eigentlich.
Aber jetzt da zeigen sie auch echt Teamgeist, weil jeder darf mal ran.
Das stimmt, das also dachte ich auch so. Aber erst dachte ich so, das ist doch eh nicht genug für alle, aber oh, da wird ganz gut. Da wird wir so ein bisschen Reise nach Jerusalem. Genau, und dann kommt der große, die große Lichtbefreiung. Und dann hat irgendwie Ron hat Bein kaputt und Sirius ist Sirius ist im Turm gefangen, weil immer noch quasi nicht klar ist, dass er nicht der Böse ist.
Ja, weil der Pettigrew weg ist.
Genau. Übrigens also ist auch, die Situation ist nur halb gut.
Übrigens ist dann auch, also Harry fällt dann wieder in Ohnmacht. Ich glaube, der fällt in keinem Film so viel in Ohnmacht wie in dem, weil der wirklich andauernd in Ohnmacht fällt, nach jedem Dementorenangriff.
Und ja, wär du mal vom Dementor angegriffen.
Ja,
du bist aber auch echt so ein Malfoy.
Just saying. was aber sehr interessant ist an seiner Seeohnmacht, als ihn da die Dementoren angreifen, ist, die Kamera dreht dann so mit seinem Pfeil. Er fällt so auf den Kies.
Ja, fand ich auch gut.
Und die Kamera dreht so mit und man sieht so richtig, dass er aber so Schiss hatte, sich fallen zu lassen, weil man sich dann natürlich wehtut, wenn man den Kopf so auf so Steine schlägt und deswegen legt er sich dann so schlafen.
Ja, nee, so ganz komisch, als würde er nochmal so eine kurze Echtzeitzeit, wo man denkt, okay.
Ja, aber er bleibt oben mit dem Körper und legt dann den Kopf so langsam nach. Genau. Also er legt sich eigentlich gerade schlafen. Genau. So, reicht jetzt auch mal.
Jungs, ich hab mein Kissen aufgepumpt.
Den Rest kriegt er ohne mich hin. Ich mach mal ein kleines
und
Leckerchen.
Und Cut. Ja. Jetzt wäre gut. Jungs, ihr seid wirklich die schlimmsten Menschen. Wir haben übrigens auch eine Kritik bekommen, die lesen wir natürlich bei der nächsten Eulenpost nochmal vor, die ich tatsächlich annehme, Nils.
Ja.
Und zwar, dass wir uns zu wenig mit den ästhetischen Musik und Schnitt und wie alles aussieht und so der Filme beschäftigen, sondern sehr inhaltsfixiert sind.
Ich bin, ich kann sehr viel über die Ästhetik sagen dieses Teils. Ich habe da am Anfang schon mit angefangen, als ich jäh unterbrochen wurde.
Die Leute wissen nicht, wovon du sprichst.
Weil nämlich zum Beispiel sehr interessant ist, dass Cuaron in diesem Film beschlossen hat.
Nils kann den Nachnamen übrigens nur aussprechen, wenn er mit seinen Schultern Cha-Cha-Cha hat.
Der mexikanische, das ist mein mexikanisches Blut. Und ich finde das sehr interessant, dass Cuaron hier bildlich sich zum Teil tatsächlich an so eine Stummfilmästhetik angelehnt hat, weil nämlich diese Ohnmachtsanfälle immer mit so einem Bildschluss auf Harrys Gesicht auf Schwarz enden, was allerdings auch am Anfang mal vorkommt, bevor er in Ohnmacht fällt, nämlich als er in seinem Zimmer im Bett liegt und den Lichtzauber probiert die ganze Zeit, dann legt er sich im Schlüssel und freut sich irgendwie, dass der Onkel wieder weg ist und da wird auch das Bild auf sein Gesicht schwarz gezogen sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich ein Effekt, den man aus Stummfilmen kennt, dass dann diese Fixierung auf einen Punkt, der dann so zusammenläuft und alles diese Schwarzblende macht. Die ist auch hier tatsächlich so animiert, dass die aussieht wie aus einem Stummfilm.
Ja, ja,
so
weil es
so
ist nicht,
zitterig und so,
nicht gleichmäßig.
Genau. Und das ist tatsächlich das ist ein Element, ein Stil, mit das mir sehr stark aufgefallen ist, dass Cuaron da irgendwie angewandt hat. Was ich auch interessant finde, musikalisch, der Score, der ja in den ersten zwei Teilen sehr klassisch orchestriert war, sehr, wie wir schon gesagt haben, märchenhaft waren ja die ersten beiden Filme. In diesem Film ist der sehr oft extrem jazzig. Es gibt sehr viele Situationen, in denen wirklich Jazz zu hören ist. Unter anderem eben auch die Situation, wo sie die Irrwichte lernen zu bekämpfen mit Ridiculous. Aber auch es gibt auch irgendwie eine andere Szene, wo wirklich die ganze Zeit so Jazz durchläuft, wo ich ganz überrascht war. Was ja im Grunde genommen ein Modernitätsschritt ist im Gegensatz zu den ersten zwei Teilen. Also jetzt nicht, es hätte jetzt weird gewirkt, wenn er jetzt plötzlich so Blade-mäßig Techno die ganze Zeit gelaufen wäre. und deswegen haben sich die Macher wohl entschieden, quasi den nächsten Modernitätsschritt zu gehen und auf Jazz zu setzen, was mir natürlich wahnsinnig gut gefällt.
Ich fand cool, als die peitschende Weide sich den Winter wegschüttelt, dass das auf die Kamera fliegt. der Schnee und dann so runterrutscht. Das ist natürlich, okay.
Nee, was
denn? Das ist natürlich was, was super viele Filme machen, aber ich weiß trotzdem
ja, gut. Aber das hat ja auch eine Bedeutung und auch das spricht, das über, nicht so erschrocken gucken, Maria, auch das spielt ja wieder auf das
an. Oh, warte mal, ist die Bedeutung, dass wir es durch die Augen einer Person sehen, die da auf der Wiese liegt und mit, durch seine Brillengläser die Weide beobachtet?
Ja.
Ist das, okay.
Und zwar die gleiche Brille, die der Busfahrer und die Lehrerin aufhat.
Aber dann würde ich die Weide ja nicht so gut sehen.
Nee, tatsächlich ist das ja wieder, unterstreicht das ja wieder, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass dieser Film sehr viel selbstironischer ist und sehr viel mehr sagt, wir wissen, dass Zauberei eigentlich unwirklich ist und deswegen zeigen wir jetzt mal, wie verrückt das wäre, wenn es sie gäbe. Und darauf, auf dieses Gefühl einer Metaebene, das hier so ausgespielt wird, spielt das natürlich auch an, weil die Tatsache, dass der Schnee auf eine Kamera fällt, bedeutet ja, dass eine Kamera da liegt und das ist ja wieder eine Metaebene, weil es quasi den Film sichtbar macht,
ja.
Die vierte Wand auflöst.
Ja.
Und das macht der Film relativ oft in so Kleinigkeiten.
Ich lerne so viel heute.
Das nur, also das war jetzt tatsächlich mal eine ästhetische Kritik. Und ästhetisch natürlich auch tausendmal interessanter als die Columbus-Sachen.
Ja, überhaupt auch diese, dass die Filme so nach und nach so dunkler werden, auch in ihren Farben und so kühler und so bläulicher und auch viel düsterer. Und wenn vorher noch irgendwie drei Kerzen im Raum waren, ist jetzt noch eine da oder die Kerze besteht aus einem Rückgrat. Oder also vor allem das Ding ist halt, dass auch in der Zaubererwelt ich dann immer denke, oh Gott, das ist bestimmt ein echtes Rückgrat.
Ja.
Weil wer macht denn diese Kerzen?
Das ist kompliziert. Und warum?
Das müssen bestimmt wieder die Sklavenelfen machen.
Wahrscheinlich.
Wo waren wir denn jetzt?
Wir sind jetzt am Ende der Runde und jetzt kommt, also es ist nicht so gut gelaufen und jetzt kommt Dumbledore rein und sagt Hermine neben Harry Potter überhaupt nicht weiß, worum es hier gerade geht. Drei Umdrehungen sollten reichen und dann machen sie im Prinzip eine Zeitreise. Also sie reisen an den Moment zurück, kurz bevor Hermine Draco eine reinhaut.
Ja.
Aber auch nur sie und Harry, weil Ron wahrscheinlich irgendwie,
sein Bein ist ja noch kaputt.
Seine Gage aus war oder so.
Sein Bein ist kaputt.
Ja, ist ja absolut. Das Leben richtet sich ja nach dem Drehbuch. Und und hier habe ich eine Sache. Also Hermine erklärt ja dann endlich an einer so einer Wand, was das ist. Das ist ein Zeitding, das hat sie von Professor McGonagall gekriegt. Und jetzt mal ganz kurz. Mhm. Warum gibt denn Professor McGonagall eine Zeitmaschine an eine Schülerin?
Ja.
Das ist ja, damit sie mehr machen kann, weil das ist ja im Prinzip, als würde sie ihr so Aufputschdrogen geben.
Ja, also total, das, total.
So fand ich so die Symbolik daran. Und vor allen Dingen sagt Hermine später sogar noch, Zaubern, die mit der Zeit spielen, passieren schlimme Dinge. Deswegen darf sie niemandem davon erzählen. Aber dann denke ich nochmal, warum hat McGonagall ihr das gegeben?
Ja, und warum ist Dumbledore auch so offensichtlich total fein damit? Und alle finden das irgendwie total cool, dass dieses Mädchen sich völlig überarbeitet auch.
Ja, und es ist natürlich auch so wieder ein bisschen, ne, Deus Ex Machina. Und wenn es dieses Ding auch in späteren Harry Potter Filmen, müsste eigentlich niemand sterben. Das ist natürlich auch noch so ein bisschen, das ist jetzt in dem einen Film. Ich mag es übrigens total. Ich liebe diese doppelte, dass man alles nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Aber diese Erklärung, warum sie das hat, ist super doof. Unklar. Und dann sollte es, finde ich, zum Schluss kaputt gehen.
Mhm.
Hätte.
Das ist ja auch das, worauf wir alle beim nächsten Avengers warten. Ja. Ich weiß ja gar nicht, die Kette kommt in keinem Harry Potter Film mehr vor, oder was? Die spielt keine Rolle mehr. Die wird nicht mehr benutzt.
Ich glaube nicht.
Erzählt sie nicht vielleicht, mir ist irgendwie so dunkel, als würde sie irgendwann erzählen, dass sie die zurückgegeben hätte oder irgendwie so, also dass sie selber zu der Erkenntnis
gekommen ist. Und man hätte es ja echt leicht machen können, dass sie irgendwie kaputt geht bei der Reise oder dass irgendwas so ist, dass es die dann einfach nicht mehr gibt. Aber trotzdem erklärt es halt nicht, warum sie die von einem Lehrer bekommen hat.
Ja, total, überhaupt gar nicht.
Ja, weil das hätte man irgendwie viel cooler erklären können, wie mit der Mappe, dass sie das irgendwo, keine Ahnung.
Auf jeden Fall versuchen sie, die Sachen zu fixen, die jetzt irgendwie scheiße gelaufen sind.
Genau.
Und das ist jetzt, und jetzt wird es ein bisschen seltsam, weil, also es ist ja, ich finde es auch cool mit der Zeitreise und so, und man mag ja immer so diese Raumzeit-Paradoxa, deswegen ist ja auch der zweite Zurück in die Zukunft eigentlich der beste und so, weil man das so cool findet mit dieser Parallelwelt, die entsteht, weil Biff sich den Sportseimer nach mitgenommen hat und so bla bla. Aber was ich nicht kapiere ist, dass sie jetzt, wo sie in die Vergangenheit gereist sind, ihre Zukunfts-Ichs in der Vergangenheit sind, sie ja eigentlich nur all das erfüllen, was in der Gegenwart passiert ist. Sie ändern ja gar nichts.
Ja, das ist natürlich immer das Paradoxon.
Aber sie ändern ja gar nichts.
Natürlich ändern sie was. Sie sind ja die, die die Steine geworfen haben.
Ja, aber in der Version, die sie ändern wollten, sind die Steine ja auch schon geflogen.
Das waren sie ja auch schon.
Aber dadurch verändert sich ja dann eben gerade nichts. Also es wird ja alles so, wie sie es erlebt haben.
Aber damit es so wird.
Aber sie wollen ja, dass es gerade nicht so wird. Weil nee,
sie
ja
ändern. Ja, sie ändern ja schon Sachen. Sie ändern, ein paar Sachen passieren. So, ach so.
Jetzt verstehe ich auch, was sie jetzt sagt.
Ja, weil die Steine fliegen, aber in der ersten Version retten sie den, also stirbt der Geist. Nee.
Doch, der hat zerstört den Kürbis.
Das Einzige, was sie am Ende anders machen, ist, dass sie Sirius retten.
Ja, und alles andere passiert trotzdem.
Aber vielleicht müssen sie es halt machen, damit das alles passiert, weil sonst wären ja Sirius und Harry auch tot.
Aber dann hätten sie ja schon. Alles, was in der ersten Version passiert, passiert ja nur, weil sie es in der Zukunft gemacht haben. Ja, dann müsste eigentlich in der ersten Version auch Sirius von ihnen schon gerettet werden.
Ja, aber das machen sie sowieso erst danach.
Also ich meine, auch glaub, hier retten sie ja Sirius ja durch den Hirsch.
Aber ich finde, es ist ja immer das Problem bei Zeitreisen, ne? Was war zuerst da? So,
ja,
deswegen,
aber das ist irgendwie, habe ich die ganze Zeit gedacht, wieso machen die denn jetzt alles nur, damit es so kommt, wie ich es gesehen habe? Weil das habe ich irgendwie nicht kapiert. Mhm. Das hat irgendwie.
Naja, aber wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wäre ja quasi, dann hätte ja der siamesische Vollmond auch schon alle umgebracht. Den hat Hermine ja weggerufen. Also es ist schon gut, dass sie das so gemacht haben.
Ja. Es sind ja die Gegenwart-Ichs gehen ja in die Vergangenheit, um als Zukunfts-Ichs das zu ändern. Und
was denn zu ändern?
Naja, was in der Vergangenheit, also in ihrer Gegenwart passiert ist.
Nee, sie gehen dahin, um dass es genauso passiert, wie es passiert ist.
Nee, da müssen sie ja nicht hingehen.
Nee, doch. Weil sie.
Nee.
Na, sie müssen ja dafür sorgen, dass es genauso passiert.
Aber es ist ja schon passiert, in dem Moment, wo sie hingehen.
Ja, da finden wir jetzt hier nicht drauf. Weil das halt,
aber vielleicht kann uns das mal jemand in einem Tweet sagen.
Deswegen gehen halt auch Zeitreisen nicht, weil das gerade eine Sache ist.
Ja, ich verstehe, mir ist das Paradox schon bewusst, aber ich finde, dass es in anderen Filmen oder Geschichten irgendwie logischer gelöst wird, bei Zurück in die Zukunft oder so, als hier, weil hier ist irgendwie,
Aber es ist auch nicht quasi, bei Zurück in die Zukunft ist ja quasi diese Zeitreise-Sache schon im Titel, also ist auch das Wichtigste, was passiert, und bei Harry Potter ist es halt nicht der eigentliche Fokus der achteiligen Harry Potter-Serie. Deswegen ist es nicht ganz so
aber
flawless
ja,
wie bei Zurück in die Zukunft.
Aber es ist ja jetzt gerade irgendwie ein Drittel des ganzen Films und dann ist es ja schon irgendwie.
Ich finde es trotzdem cool.
Ja.
Okay, damit kann man jede Diskussion beenden.
Aber will man damit auch jede Diskussion beenden?
Also aber wir kriegen das doch jetzt nicht gelöst.
Nee, weil ich stimme dir zu.
Ich habe halt einen Knoten im Kopf.
Ja, genau. Ich habe auch so einen kleinen Knoten im Kopf. Ich weiß schon, was du meinst, weil wenn sie doch jetzt nochmal, dann hätten ja ein paar Sachen gar nicht passieren müssen eigentlich. Und dann hätte man ja auch sie, guck mal, das war blöd, also geht nochmal in die Vergangenheit, weil dann könnt ihr Sirius retten und dann machen sie aber alles wieder genauso, obwohl und so. Ich verstehe schon, was du meinst.
Ja. Was ich übrigens auch unlogisch fand an dieser Stelle ist, sie befreien ja Seidenschnabel und Harry geht zu ihm hin, verbeugt sich, Seidenschnabel nickt ihm zu, damit Harry an ihn rankommt und Hermine kommt dann dazu.
Ja, wahrscheinlich hat Seidenschnabel, ich glaube, das ist so wie, kennt ihr das, wenn man eine App lädt und dann muss man sein Apple-ID eingeben, seinen Code und wenn man aber innerhalb der nächsten 15 Minuten noch eine lädt, dann muss man das nicht nochmal machen. Ich glaube, das ist sowas, so habe ich mir das gedacht.
So hast du dir das erklärt.
Ich glaube, Hermine kommt einfach mit Snackies und damit ist das in Ordnung. Ja, also ich glaube,
ich fand meine Erklärung auch gut.
Wo hast du die eigentlich her, diese toten Tiere plötzlich? Lagen die da rum, oder?
Ja, ich glaube.
Ja, die hingen, die haben wir doch gesehen, die hingen ja am Anfang an so einer Wäscheleine.
Ja, hat Hagrid gejagt für seinen Schnabel.
Hermine hat alles immer in irgendeinem Beutel. ich fand ganz, ganz toll, ich habe ein bisschen Pipi im Auge gehabt, als Harry seinen tollen, starken Patronus gemacht hat und rausgefunden hat, in dem Moment erkannt hat, dass er das gemacht hat, nicht sein Vater.
Er ist
er
der mächtige
diese Kraft
Zauberer.
Hat, dass er jetzt so stark ist. Genau, dass er sich selber beschützen kann und dass er für sich selber und andere sorgen kann und also so.
Ja.
Da hatte ich ein bisschen Pipi im Auge, als er das, in dem Moment, wo er das checkt, weil er wartet noch, weil er so krass davon ausgeht, dass jemand anders hilft, gar nicht auf die Idee kommt, dass er selber stark genug ist. Ja. Das fand ich toll. Ja. Da hatte ich ein bisschen, wie wir sagen, ein Gesicht.
Wahrscheinlich wurde deswegen auch diese ganze Zeitreise so erzählt, damit wir als Zuschauer das dann schon wissen, dass das jetzt kommt. und uns darauf freuen sozusagen, dass er das selber ist die ganze Zeit.
Genau, dass das für uns ist das ja auch sozusagen eine Neuigkeit, dass er das selber ist. Ich fand, das, was mich zum Beispiel nicht so richtig überzeugt hat, ist, dass siamesische Vollmonde so dumm sind, dass sie nicht erkennen, dass ein Mensch nach ihnen ruft und kein anderer Wolf.
Hermine kann das einfach sehr gut.
Ja, eben, würde ich auch sagen.
Fandet ihr?
Wobei ich ja auch schon, beim ersten Mal, also in der Gegenwart sozusagen, als wir das erste Mal diesen Kampf gesehen haben und er sich dann so umgedreht hat, da schon gedacht habe, so, das war doch jetzt kein Wolf, der da gerufen hat.
Da hat er einfach ein Mensch gerufen. Ja, ja. Und es war auch relativ nah dran an, an so einer Bachelorette-Party.
Junggesellenabschied. Ja. Stell dir mal vor, ey, wenn der Werwolf nachts hier über den Ring laufen würde oder der so, was ist hier los? Der wird von Klapsmühle zu Klapsmühle laufen.
Was für ein Ring eigentlich?
In Köln am Ring oder so.
Ja. Wo sind denn immer nicht hier.
Wo sind denn in Berlin immer die Junggesellenabschiede?
Na, so Oranienburger und so.
Ah, ja.
Und echt? Hier und Kastanienallee.
Da sind viele Junggesellenabschiede?
Hab ich noch nie Junggesellenabschiede. Nee, oder na, so, aber so Eberswalder an der Kreuzung.
Echt?
Ja, wann hängst du denn da rum?
Ja, keine Ahnung.
Das verteilt sich hier auch einfach ein bisschen besser als in Köln jetzt.
Das ist ja nicht so ein richtiges Junggesellenabschiedszentrum.
Finde ich aber auch ganz gut. Das sollte man ja nicht unbedingt befeuern.
Köln hat jetzt auch nicht so viele Orte, wo man das starten kann.
Diese ganzen Werwölfe auf so Bierbikes. Diese, die Stadt fahren.
Genial.
Sehr schön. Naja, und dann ist auch schon der Fall gelöst.
Und sie befreien Sirius?
Genau, sie befreien Sirius.
Übrigens der dezenteste Ausbruch aller Zeiten. Ja. Das ist ungefähr so, als würden die Bankräuber, nachdem sie die Bank ausgeraubt haben, nochmal so mit dem Autokorps so durchs Viertel fahren. So,
Das habe ich hier auch stehen. Wenn man flieht, sollte man sehr laut schreien vor Freude. Ja. Das ist auf jeden Fall... Erstmal, also und wir haben doch jetzt schon tausendmal den Zauber gesehen, der Türen öffnet. Den muss man nicht aufbomben. Das kann man einfach. Naja.
Ja.
Und dann sind wir am Ende.
Ja, das Lupin. Lupin geht.
Ah, ja. Genau, Lupin geht und Harry kann erstmal doch nicht mit Sirius zusammen wohnen, weil Sirius quasi immer noch nicht offiziell seine Unschuld beweisen konnte, weil ja Peter Pettigrew nicht mehr.
Ich finde es auch schade, dass Lupin geht. Ich meine, mein Gott, man kann ihn doch, man weiß doch, wann Vollmond ist, da sagt man einfach hier, wir nehmen den Schlüssel heute Nacht, du bleibst hier in dem Turm.
Ja. Man hatte ja gedacht, er hat, ja, aber wenn er seinen scheiß Trank nicht.
Ja, dann soll er halt in den Turm als Werwolf eine Nacht und dann macht man am nächsten Morgen
er
wieder auf.
Er geht ja selber.
Ja, er wurde ja, ich ja nicht weiß, gefeuert. Ja, das ist aber so
ich
doof.
Ich will aber nur einfach sagen, dass er ja nicht gefeuert wurde.
Aber man hätte ihn ja vielleicht überreden können zu bleiben.
Naja, aber er geht ja einfach, weil er den Elternabend fürchtet. Und zu Recht, also Elternabende.
Ja, und sind Lucius einfach, hätte dann wahrscheinlich wieder.
Eine Versammlung davor.
Der ist in dem Film gar nicht, ne?
Doch kurz.
Nee, der wird nur erwähnt.
Der wird
dann
auch
nicht.
Nee, Draco erzählt nur, dass sein Vater
leid. Captain Lorca war zu
teuer. Da war der noch gar nicht teuer, mein Freund. Da hast du den noch für ein Käsebrötchen bekommen.
Und dann übrigens noch genial, ganz am Ende. Und da ist uns beiden ja aufgefallen, Maria. Da müssen wir mal ein bisschen in die Kohärenz der Harry Potter-Reihe gehen, weil das nicht okay ist, wie das hier plötzlich abgewandelt wurde ab dem dritten Teil. Denn die Macher haben einen entscheidenden Serienpunkt übersehen und ignoriert und ausgemerzt, wo wir beide uns darüber beschweren wollen. Denn Harry kriegt ganz am Schluss ein anonymes Geschenk. Er kriegt nämlich einen neuen Besen, weil sein Nimbus 2000 beim letzten Quidditch-Turnier unrettbar zerstört wurde.
Ja.
Und er kriegt einen Besen geschickt mit einer Feder. Dadurch ist klar, dass das ein Geschenk ist von Sirius, der mit dem Greifphönix irgendwie abgehauen ist. Ja, also
Greifphönix.
Greifding da. Und kriegt diesen Besen und dann sagen alle so, boah, weißt du nicht, was das ist? Und er sagt, nee, was ist das denn? Und was sagen sie? Das ist der Feuerblitz. Aber wir haben ja im letzten Teil gelernt, dass die Nimbusse durchnummeriert werden. Ja. Im ersten Teil war es der Nimbus 2000, genau. Im zweiten Teil kriegen alle den Nimbus 2001.
Und wir dachten, dass es 2001 Modell schon gibt und jetzt kommt 2002, 2003.
Aber das ist euch im echten Leben noch nie passiert, dass dann einfach irgendwas umbenannt wurde und irgendwie...
Nein, aber doch nicht nach 2001 Modellen.
Aber was, also ich meine, hat Windows nicht so einen Quatsch
also,
gemacht?
Also, die haben zum Beispiel auch den Nimbus 1837 gemacht, aber hatten erst nach 2001 die Idee, lass mal einen anderen Namen nehmen.
Das ist vielleicht auch ein Konkurrenzprodukt.
Ja, das ist jetzt vielleicht der neue heiße Scheiß.
2001 mal benannt. 2001 mal hat's nicht gepasst.
Ja, gebrannt. Ist das nicht das Logischste? Also ich dachte, das wäre eine komplett andere Marke und das ist jetzt der neue heiße Scheiß und das ist jetzt, der ist besser als alle Nimby zusammen.
Na, das würde ich ja gerne mal wissen. Wie viele Besenmarken?
Da mit der Konsumkritik sind sie nicht so gut. Da will man immer das neueste, schickste Modell.
Ja. Aber diese Aufregung konnte ich gerade nicht ganz.
Haben wir gemerkt?
Ja.
War aber auch ein kleiner Callback.
Ganz witziges, witziges Standbild, mit dem der Film endet. Mit Harry oben in den Wolken auf dem Feuerblitz.
Mit so schreiend.
Schreiendes Standbild.
Aber auch schon übrigens der kleine Titanic-Tribute, als er in der Mitte des Films auf dem Greif so sitzt und die Arme
Aber interessant.
Es wird viel gehut in dem Film.
Interessant war als letztes Bild. Als
fand ich übrigens eine tolle Szene, als der Greif über den See fliegt und so seine Füße so im Wasser schleifen lässt.
Ja,
so.
Ja, auch cool.
Weil das ist dann so Greiftheim.
Können wir die Umfrage noch kurz auflösen?
Ah, ja, stimmt. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Umfrage.
Falls irgendjemand abschätzig kommentiert hat und einen besseren Vorschlag hat, bin ich gespannt.
Die schlecht bebilderte Umfrage?
Oh. Du hast das Bild vorhin selber mit ausgesucht. Also du hast es freigegeben.
Nee, jetzt das stimmt.
War ja auch genau das, was ich meinte.
Yes.
Also Olli Schulz sehe ich da gar nicht, sorry.
Ich auch nicht, aber ich sehe den anderen auch nicht, aber eher als Olli Schulz.
Also
wie viele Stimmen wurden jetzt abgegeben?
Überhaupt nicht.
80.
Ist ja nicht sehr repräsentativ. Meistens soll Hörer schlafen schon.
61% Olli Schulz und 39% Jeffrey Jones jetzt hier gerade.
Vielen Dank, liebe Hörer.
Naja, der Gast ist König.
Oh,
so gehört sich
der
das.
Der Hörer ist König.
Guck mal, so sah übrigens unser Büro noch vor gar nicht allzu langer Zeit wohl aus.
Okay,
cool.
Tja, liebe Hörer, das Rätsel der heutigen Folge, worüber haben wir hier gerade gesprochen?
Also, abschließendes Fazit. Du hast ja gesagt, das wäre ein großer Fan-Favorite. Maria, du hast mir so erklärt, das wäre ein Fan-Favorite. Und wenn nicht der letzte Teil sozusagen das große Finale wäre, die große Auflösung wäre, dann wäre das wahrscheinlich der beliebteste Harry Potter-Teil.
Ja, also in den meisten Umfragen liegt der letzte Teil vorne, aber in einigen auch tatsächlich der.
Ja.
Aber das ist sozusagen der, den alle immer am liebsten haben.
Ich verstehe das, warum die Leute den so wahnsinnig mögen. Der ist echt gut. Der macht echt richtig viel Spaß.
Ja, finde ich auch.
Der ist sehr aufregend. Aber ich habe das Gefühl, ein kleiner Prozentsatz dieses Gefallens und dieser Aufregung ist auch der, dass es so ein krasser Wechsel zum Teil davor ist. Wenn man das damals sozusagen im Kino jedes Jahr irgendwie so einen Harry Potter geguckt hat und dann plötzlich dieser Film kam, dann war das ja auch gleich viel aufregender, weil es plötzlich ein ganz anderer Stimmung war. Ganz andere Stimmung war.
Gut fand ich auch für mich so beim Gucken als Erlebnis, dass Nils so nach 2 Stunden, die wir Gary Oldman angestarrt haben, gesagt haben, sag mal, ist das Gary Oldman?
Aber er ist jetzt auch nicht wirklich, also, naja.
Aber ich habe schon erkannt, dass das Gary Oldman ist. Ich war nur kurz irritiert, weil du mir erklärt hast, dass nur britische Schauspieler Harry Potter mitspielen dürfen. Und ich mich dann deswegen gefragt habe, weil ich immer mein Leben lang gedacht habe, Gary Oldman wäre Ami. Ich finde auch den Namen Gary Oldman mega unenglisch, aber wahrscheinlich super englisch.
Naja, also ich sag mal, der einzige andere, so Gary Barlow, ist auch englisch.
Wäre jetzt auch der einzige Engländer, aber ich fand Gary ist immer so.
Alte Männer sind auch irgendwie englischer als Amis, weil die sterben wegen Herzverfettung einfach alle viel früher.
Ja.
Die Maria hat auch so eine kleine Weisheitsbombe.
Deswegen habe ich mich das nochmal gefragt, aber ja. Nee, ich fand den auch gut. Ich glaube,
fand den auch super.
Also ich weiß, dass mir immer, wenn ich mal so, ich habe ja immer die Filme nur so halb gesehen und ich wusste, dass ich immer den mochte, in dem dieses Trimagische Turnier ist. Deswegen kann das sein, dass der mir besser gefallen wird, wenn ich ihn wieder sehe.
So lustig, weil das echt einer der unbeliebtesten ist.
Aber warte,
ist der nächste, glaube ich, ne?
Ja.
Das ist der nächste? Ah ja. Cool.
Harry Potter und der Feuerkelch.
Cool. Dann bin ich mal gespannt.
Mit wem gucken wir den?
Mit Sophie oder nee?
Nee, ich glaube mit Aurel. Sophie macht den 5.
Aber ich bin jetzt absolut fein mit der Serie.
Aber damit sind wir auch am Ende angekommen.
Ich würde gerne noch wissen, wie Frieda der Film gefallen hat, wenn es für dich okay ist.
Nö, mich interessiert es nicht.
Gut. Ciao.
Frieda, wie hat dir denn der Film gefallen?
Ich habe, glaube ich, deswegen nicht gefragt, weil ich das halt weiß.
Nee, der ist geil.
Ciao!
Ist das dein Liebster?
Ich mag den Orden des Phönix auch sehr, sehr gerne.
Auch gut.
Wirklich gerne.
Das ist der, den wir mit Sophie gucken.
Ist das der mit der fiesen Direktorin, die dann Dumbledore wegschickt? Diese Ministerin? Diese
Das ist der sechste, glaube ich.
Halbblutprinz? Ist Halbblutprinz mit? Ich weiß es gerade überhaupt gar nicht. Die verschwimmen alle so.
Ja, ich weiß es gerade auch nicht genau.
Und, nee, doch, Orden des Phönix ist, wo die diese geheimen Gruppe machen. Ja, ja, das ist aber mit.
Den Orden des Phönix eben.
Ja, ja.
Ich sag doch, dass das keine guten Titel sind.
Nee, aber also doch Orden des Phönix und Azkaban sind meine Favorites.
Oder kriegt der da so einen Orden von dem Vogel?
Ja. Hier, der Orden, Orden des Phönix. Den kriegst du heute mal. Obwohl es eigentlich seiner ist. So ein bisschen wie Mitarbeiter des Monats.
Heute wirst du zur Asche.
Ja, der muss ich eh aus Runde Dinges Schwert, kannst du nicht mal einen Tag tragen.
Na, ist gut.
Und mit diesen Worten.
Wenn ihr uns schreiben wollt.
Ah ja, das vergesse ich immer, sorry.
Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns auf Twitter unter @wimav war weg.
Weil Wimav schon weg war.
Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, auch sehr gerne, dann an folgende Adresse.
wimav@poolartists.de.
So. Und wenn ihr uns korrigieren wollt, weil wir irgendwelche Sachen falsch gesagt haben, dann könnt ihr das gerne tun. Aber seid euch sicher, dass das auch 100 andere Harry Potter Fans machen wollen.
Ja. Auch seitdem wir jetzt die erste Eulenpost gemacht haben, gab's, also ich habe heute, obwohl Werktag ist, habe ich heute aus irgendwelchen komischen Gründen überhaupt keine Arbeits-E-Mails bekommen, aber 2000 Harry Potter-Mails.
Aber heute war auch Bahnstreik, da hatten die Leute Zeit, dir diese Mails zu schreiben.
Ja, und, aber offensichtlich konnte deswegen keiner zur Arbeit kommen. Deswegen habe ich keine. Ja, hier zum Beispiel auch mit so tollen Betreffs wie die hoffentlich ultimative Aufklärungsmail zu Harry Potter und die Kammer des
Schreckens. Deinem Leben.
Achso, nee, hier steht okay. HPUDKDS. Deswegen muss ich kurz.
DBDDHKP.
Ja.
In diesem Sinne, schreibt uns, wir freuen uns. Vielen, 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 vielen Dank, dass du nochmal wiedergekommen bist, Frieda, um mit uns über Harry Potter zu reden.
Ja, und da auch nochmal eine kleine Entschuldigung für die nicht so gute Mikrofonqualität beim ersten Mal. Das war mal komplett so 1165% meine Schuld.
Aber auch das haben wir alle und unsere Ohren überlebt.
Ja.
Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, Expecto Hex, Patronum.
Hex. Okay, ciao.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Zauber Ahoi. So, das ist der Gruß der Zauberer.
Also ich sag mal, ab der 15. Verabschiedung wird's halt auch wieder besser. Also wenn wir jetzt noch durchhalten. Das ist der Gruß der Zauberer. Ja, total. Wir hatten doch irgendwas mit Bicicletto.
Nein, das war der Brillenreparaturzauber. Ja, Maria, Zauber Ahoi.
Zauber Ahoi?
Ja.
Aber was ist das, so ein Seefahrerzauber?
Das ist
eine
Zaubererverabschiedung. Wieso? Ich weiß doch nicht, wieso die sich darauf geeinigt haben. Ist halt.
Ach so,
alter Zaubereradel hat das halt entschieden.
Du befolgst nur die Regeln.
Ja.
Aber ich stelle mir richtig geil so ein Lucius Malfoy vor mit so einem Zauberer Ahoi.
Ja, das sind die Regeln. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?